Moin, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rebecca Waldecker und das ist eine neue Podcast-Folge. Es handelt sich diesmal um eine Sonderfolge, denn ich habe nicht nur mehrere Gäste, sondern ich bin auch nicht in meinem Büro, so wie sonst meistens, sondern ich bin in der pädagogischen Psychologie zu Besuch und die Leute, mit denen ich rede, sind keine MathematikerInnen. Was es damit auf sich hat, das werde ich gleich erklären. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal meine Gäste bitten, sich vorzustellen. Wer seid ihr denn alle?
Ich bin Inka Händler und ich arbeite seit Juli 2020 hier in der pädagogischen Psychologie bei Professor Penaidoma. Ich habe vor einiger Zeit Instructional Design, Bildungsplanung und im Nebenfach Kognitionswissenschaft studiert und dann meinen Master in Erziehungswissenschaft angehängt. Studiert habe ich ursprünglich in Freiburg und dann promoviert in Passau. Und genau, ich habe in meiner Promotion eine Instrumententwicklung gemacht, ein psychometrisches Erhebungsinstrument entwickelt, um epistemologische Überzeugungen zu erfassen von Lehramtsstudierenden.
Wow, okay, das war schon sehr viel Information. Vielen Dank. Ich habe gleich mehrere Rückfragen, aber vorher beenden wir vielleicht die Vorstellungsrunde. Mir gegenüber sitzt eine weitere Kollegin. Stell dich mal kurz vor, bitte.
Ich bin Annika Wäscher. Ich bin jetzt seit so ziemlich genau einem Jahr hier im Arbeitsbereich pädagogische Psychologie und habe auch hier in Halle meinen Master in Erziehungswissenschaften gemacht und bin jetzt hier zum Promovieren und zum Arbeiten und bin in der Promotion hauptsächlich mit Wissensintegration beschäftigt, da auch im Bereich für Lernstudierende und bin jetzt auch in dem Projekt, über das wir gerade reden, mit dabei gewesen.
Ja, vielen Dank. Da werden wir später auf jeden Fall noch mehr zu hören. Und neben mir sitzt der Mann, der Grund ist, warum wir uns hier heute treffen. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Wow, das ist sehr viel Ehre. Ich selbst leite den Arbeitsbereich pädagogische Psychologie seit 2018. Ich war vorher schon mal da und habe denselben Arbeitsbereich auch vertreten. Und zwischendurch war ich mal auf einem anderen Campus und Halle wollte mich dann aber zurückhaben. Mein Forschungsdachthema würde ich umschreiben als die Sprache des Lehrens und Lernens. Also alle Sprachprozesse beim Lehren und Lernen, Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben. Und dazu gehört auch, und darüber werden wir vielleicht heute etwas vertiefter sprechen, eine computerlinguistische Entwicklung zur Abbildung, also zur graphentheoretischen Abbildung von Wissen aus Text. Und das hat mich in den letzten Jahren vielen Fachbereichen näher gebracht, aber unter anderem eben auch der Mathematik.
Wunderbar, vielen Dank. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, war übrigens die Stimme von Pablo Penaidoma, Professor für pädagogische Psychologie und auch gerade Prorektor für Studium und Lehre. In der Funktion haben wir uns kennengelernt, aber sind dann irgendwie sehr schnell auf das Thema Mathematik gekommen und was das mit ihm und seiner Forschung zu tun hat. Übrigens duzen wir uns alle. Nicht wundern, das machen wir jetzt einfach weiter so, denn das machen wir auch außerhalb dieses Podcasts. Und einsteigen möchte ich mit einem Witz. Ich dachte, wenn ich hier jetzt in der Psychologie zu Gast bin und hier also so sitze, eine Mathematikerin, drei PsychologInnen, dann klingt das wie der Anfang von einem Witz. Und dann habe ich ein KI-gestütztes Schreibwerkzeug gefragt. Ich habe tatsächlich mehrere ausprobiert, nicht nur ChatGPT, woran Sie jetzt vielleicht denken. Ich habe mehrere ausprobiert und wollte einfach mal einen Witz hören. So, drei Psychologen und eine Mathematikerin, erzähl mir doch mal einen Witz. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war lang und kompliziert und vor allem überhaupt nicht witzig.
Klingt auch Psychologen.
Also, ja. Und dann, ich habe kurz überlegt, ob ich das denn hier trotzdem rezitiere, einfach weil es so witzig ist, dass es überhaupt nicht witzig ist. Und dann habe ich aber entschieden, das nicht zu machen. Und dann dachte ich, vielleicht ist die Aufgabe zu kompliziert. Vielleicht sind das einfach zu viele Menschen. Und dann habe ich die Frage vereinfacht und habe gefragt, kannst du mir bitte einen Witz erzählen über einen Psychologen und eine Mathematikerin? Vielleicht geht das ja. Okay, ich lese mal vor, was da rausgekommen ist und Sie können sich dann Ihren Teil denken. So, das Sprachwerkzeug hat gesagt, hier ist ein Witz, den ich mir ausgedacht habe. Ein Psychologe und eine Mathematikerin gehen in eine Bar. Der Psychologe sagt, ich habe eine tolle Idee für ein Experiment. Wir fragen jeden Gast, wie viele Leute er in der Bar sieht und dann vergleichen wir die Antworten mit der tatsächlichen Anzahl. Die Mathematikerin stimmt zu und sie beginnen, die Gäste zu befragen. Nach einer Weile kommen sie zu einem Mann, der ganz allein an einem Tisch sitzt. Der Psychologe fragt ihn, wie viele Leute sehen Sie in der Bar? Der Mann antwortet, ich sehe niemanden. Ich sehe hier schon so wissende Blicke jetzt gegenüber. Der Psychologe ist überrascht und fragt, wie kann das sein? Es sind doch mindestens 20 Leute hier. Der Mann sagt, ich bin blind. Der Psychologe entschuldigt sich und wendet sich an die Mathematikerin. Er sagt, das war ein interessanter Fall. Er hat eine völlig andere Wahrnehmung der Realität als wir. Die Mathematikerin nickt und sagt, ja, das stimmt. Er hat die leere Menge gesehen. Niemand lacht. Ich sehe so gemischte Gesichtsausdrücke. Mir ging es so ähnlich. Ich habe das gelesen und habe gedacht, warum findet das Programm das witzig? Und was dann aber mein Komikzentrum getroffen hat, war Folgendes. Ich hatte dann Optionen, was ich da noch anklicken könnte im Anschluss. Ich könnte noch mehr relevante Antworten erhalten, also noch mehr mittelmäßige Witze, okay. Ich könnte einfach nach noch einem Witz fragen und hier kommt's. Ich habe den Witz nicht verstanden. Kannst du ihn erklären? Und ganz ehrlich, das hat dann mein Komikzentrum getroffen.
Und wie sah dann die Erklärung aus?
Oder ich habe das nicht gemacht.
Schade.
Nee, ich hatte dann lang genug damit gespielt. Und ich habe das vorher schon oft gemacht. Ich habe schon öfter solche Werkzeuge gebeten, mir Witze zu erzählen über Mathematik oder Mathematikerinnen. Und häufig war es so, dass die Witze nicht witzig waren. Manchmal waren sie unterkomplex, nicht witzig. Manchmal waren sie auch zu kompliziert und deswegen nicht witzig. Und ich habe dann ganz oft nachgefragt, warum ist denn das jetzt komisch? Und nee, irgendwie klappt das noch nicht so gut. Da müssen die noch besser werden. Ich habe beim Tag der Lehre, da habe ich im Podium habe ich einen Witz erzählt, den ich halbwegs gut fand. Das war aber einer, der eher sich um Statistik drehte als wirklich um Mathematik. Gut, bevor wir zu sehr vom Thema abweichen, möchte ich erzählen, warum wir jetzt hier alle zusammengekommen sind. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es durchaus in der Psychologie und vor allem, wenn es darum geht, wie wir lernen, Fragestellungen gibt, die ganz besonders für die Mathematik und das Lernen von Mathematik spannend sind. Und als ich davon erfahren habe, wollte ich unbedingt mehr wissen und habe dann irgendwann gedacht, okay, das muss eine Sonder-Podcast-Folge werden. Das ist so interessant und die Forschung, die da jetzt schon passiert ist und die teilweise noch geplant ist, ist so spannend, dass ich mich freuen würde, wenn die jetzt einmal von den Leuten erklärt wird, die die Idee hatten und die an diesem Projekt arbeiten. Wer möchte anfangen? Worum geht es in dem Projekt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, in diese Richtung zu forschen?
Also eigentlich ist es ja ein Folgeprojekt. Das heißt, da muss man vielleicht so ein bisschen zu der ersten Studie was erzählen.
Genau, holt gerne ein bisschen aus, ja. Wir haben Zeit.
Die Idee?
Also die Ursprünge dazu liegen eigentlich schon in den 80ern und sind von uns gar nicht gemacht worden. Die waren nur lange für die Mathematik unzugänglich. Mhm. Und das hat uns lange gestört. Und dann gab es einen Geniestreich, eine Studentin, die hier mal gearbeitet hat, die das fundamental gelöst hat. Und dann Techniken, die seit den 80ern für alle textlastigen Wissenschaften schon produktiv zum Verständnis eingesetzt werden können, so transformiert, dass sie auch für die Formalwissenschaften, insbesondere für die Mathematik, zugänglich wird.
Aha, was war denn das, was da bei den textbasierten Wissenschaften funktioniert hat und in der Mathematik nicht? Kannst du das einmal genauer erklären für uns?
Also wir haben die Essenz eines Textes in Prosa, das heißt in natürlichsprachlicher Repräsentation.
Ja.
Und ich hatte mich in den Mitte der 2000er darum bemüht, aus Texten ohne weitere Quellen die Wissensbasis hinter diesen Texten zu extrahieren mit computerlinguistischen Verfahren. Es gibt zahlreiche Dinge, die mit externen Datenbanken arbeiten, also ontologisch arbeiten, aber als Psychologe interessiert mich die spezifische, die eigene Wissenswelt hinter Texten, vor allem die Lernende schreiben. Und deswegen ging das nicht, man konnte also das nicht abgleichen mit externen Datenbanken und infolgedessen solche Technologien auch nicht einsetzen, die ansonsten auch üblich sind in diesem Bereich. Also brauchte ich etwas fundamental anderes und habe mich da einer Heuristik bedient, die relativ nah daran liegt, wie Menschen Wissen repräsentieren. Das muss ich nicht unbedingt einführen jetzt, das ist für sich genommen ganz spannend. Und hat ganz viel damit zu tun, wie im Menschen Expertise formatiert ist. Das ist anders, als wir das formal tun. Im Menschen liegt das nicht hierarchisch vor oder in festgelegten Organisationsformen, sondern scheinbar erstmal sehr chaotisch. Und diese Analysevarianten haben etwas abgekürzt, nämlich, dass man, wenn man Zugang hat zu einem Übersichtsgraphen über den Inhalt, den man zu erwarten hat in einem Text, den man im Begriff ist zu lesen, dann haben man im Behalten, also das heißt im Erwerb des Wissens, aber auch im Langzeitbehalten, große Vorteile zu erwarten. Das haben Kollegen aus den Staaten, Rich Mayer hauptsächlich und diese Forschungsgruppe Ende der 80er Jahre schon gezeigt. Das ist immer wieder repliziert worden. Und wir haben dann 2009, habe ich dann mit Kollegen zusammen, haben wir das mal ausprobiert, ob das auch mit diesen computerbasierten Verfahren geht, weil man damit unlängst schneller zu solchen grafischen Repräsentationen kommt.
Moment, ich möchte noch einmal kurz zwischenfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Die Idee wäre also, wenn ich jetzt einen Text vor mir habe und ich soll da etwas Neues lernen und möglichst auch behalten, dann erfasse und behalte ich das besser und kann es mir auch besser merken, wenn ich mir vorher so eine Art Diagramm angeschaut habe, wo dann einiges von dem, was mich da erwartet, irgendwie dargestellt
wird. Genau, das kann so eine Concept Map sein oder eine Mind Map oder irgendeine Art von grafisch-relationaler Struktur, die etwas, also die semantisch an den Inhalt dranhängt. Mhm. Die muss nicht hierarchisch geordnet sein, die kann alles Mögliche sein, die kann Kreisläufe enthalten und allerlei andere fiese Dinge. Und sobald man das zur Kenntnis genommen hat, ist es deutlich leichter, den Inhalt eines Textes zu erwerben und ihn auch zu behalten.
Das, wenn ich jetzt ein Bild dafür entwickeln wollte, wäre das sowas wie, ich bereite den Boden vor, in dem ich dann was aussähe.
Wo kann man so sagen?
Ein bisschen. Und genau. Habe ich es richtig verstanden, dass das also für einige Wissenschaften gut funktionierte und dass jetzt die Idee war, geht das auch mit Mathematik, beziehungsweise wenn nicht, woran liegt das, dass das da nicht?
Ja, wir waren ja viel schlimmer, das hatten wir ja schon längst aufgegeben. Wir haben deswegen in einem größeren Forschungsprojekt, das bei uns ein großes Teilprojekt hat zur Wissensdomänenmodellierung, sind wir davon ausgegangen, dass wir das für die beteiligte Mathematik gänzlich anders lösen müssen. Ja. Und so sind wir auch da rangegangen. Also ich habe dann erfahren von den MathematikerInnen, die da unterwegs waren, dass man das hauptsächlich über Aufgabenpools löst und so weiter, um das abzubilden, um das Wissen irgendwie strukturiert zu, oder die Domäne zur Verfügung zu haben. Und dann haben wir die Studentin, die ich schon erwähnt hatte, mitgenommen zu einem Workshop, weil sie einfach nur aus Interesse, sie hatte Interesse daran und sie kam dann eine Woche später mit der Lösung. Und die klingt erstmal einfach, ganz einfach ist es nicht, denn sie hat sich angeguckt, was Menschen tun, wenn sie über Formalismen sprechen und haben herausgefunden, dass sie allzu oft die Formalismen vorlesen.
Ja.
Also das heißt praktisch buchstabieren irgendwie.
Ja. Ja.
Und das können wir nicht analysieren. Ja, also das ist nicht hinreichend Prosatext und es enthält auch nicht, und das ist für die Wissenspsychologie schon wesentlicher, es enthält auch nicht die notwendigen Relationen zum Aufbau tragfähiger mentaler Modelle. Das ist eine wichtige Komponente beim Lernen.
Ja.
Und jetzt hat sie eine ganz andere Variante gefunden, einen Formalismus zu erzählen, also wie so eine Art Narrativ, ohne dass man ihn einfach vorliest oder ausbuchstabiert, sondern seine inneren Funktionsweisen zu erzählen.
Das heißt also, man würde, indem man das alles beschreibt, dann doch wieder näher an das kommen, was vorher ja bei den textbasierten Wissenschaften gut funktioniert hat.
Und wir haben Prosatext, und der wird plötzlich zugänglich zu der Technologie, die wir haben, um Wissen hinter Text darzustellen.
Ja.
Damit können wir also nicht nur den Text verwenden, sondern auch noch diese grafische Repräsentation, von der wir bereits in anderen Wissenschaften Kenntnis haben, dass sie Vorteile produzieren, wenn man im Begriff ist, neues Wissen zu erwerben, insbesondere durch die Arbeit mit Text.
Toll. Moment, bevor ich das jetzt noch mehr feiere, dürfen wir den Namen der Studentin sagen?
Das weiß ich nicht. Hab sie nicht gefragt.
Deswegen bin ich
gerade zurückhaltend.
Sie wissen, dass Sie gemeint sind. Wir feiern Sie jetzt gerade. Aber jetzt
allerdings.
Also ganz naiv. Was ist mit Physik, Chemie, Informatik? Hat man da nicht ähnliche Probleme?
Naja, im Projekt haben wir auch Informatik, die das inzwischen auch erfolgreich einsetzen können.
Das heißt, da gab es vorher ähnliche Schwierigkeiten.
Da gab es ähnlich in allen Formalwissenschaften gibt es Schwierigkeiten. Es ist in der Physik und der Chemie etwas leichter, weil die Physik und die Chemie vor allem im didaktischen Bereich inzwischen textlastiger geworden ist.
Ja.
Und deswegen die Kernphänomene beschreibt und der Formalismus ist sozusagen nicht das Endpunkt, sondern der Endpunkt, sondern mehr das Vehikel, mit dem das nochmal zusammengefasst wird. Mhm. Und wie jede formale Sprache ist die Bedeutung außerhalb des Kalküls. Man muss verstehen, um was es geht, damit man das Kalkül verstehen kann.
Ja.
Deswegen hatten wir da diese Schwierigkeiten. Und die Technologie, also sozusagen der erste Schritt, ist, das in dieses Narrativ zu übersetzen. Wir haben inzwischen auch ein Psychologe, auch ein Student von uns, ein ehemaliger Student von uns, der hat dann eine Schulung dafür entwickelt, eine Schulung für MathematikerInnen, mhm, um zu lernen, wie man dieses Narrativ bedient, weil das ja ungewöhnlich zu sein scheint. Weil wenn man der Mathematik habhaft ist, ist das, glaube ich, auch etwas, was man nicht fortbetreiben muss oder möchte, weil es ja dann schon mit der formalen Verdichtung zusammenhängt.
Es sei denn, man unterrichtet. Insofern würde ich eigentlich gerne mal so eine Schulung machen, einfach nur um zu sehen, passiert da etwas, was ich vielleicht sowieso manchmal schon intuitiv mache, oder passiert da nochmal was anderes und inwiefern erweitert das dann mein Methodenspektrum in der Lehre? Das ist ja ganz toll.
Und nachdem das zugänglich gemacht wurde, haben wir unsere erste große Untersuchung gemacht. Das haben wir ein Jahr lang hier bei uns in der Hallischen Mathematik in der linearen Algebra ein Jahr lang so ein Zeitreihenexperiment gemacht, in dem wir ganz verschiedene Sachen variiert haben. Also indem wir, also wir durften in Übungen, aber natürlich waren alle skeptisch, kann ich auch verstehen. Wir durften in Übungen gehen und wir durften 10 Minuten aus jeder Übung klauen.
Okay, Moment. Ich bin jetzt also Studentin in der linearen Algebra.
Ja.
Und ihr kommt und was macht ihr dann? So, wie muss ich mir das vorstellen?
Zuerst hat man so eine Mathe-Serie.
Okay, ich habe also meinen Übungsblatt.
So genau, und dann wird eine Aufgabe rausgepickt.
Ja.
Und zu dieser einen Aufgabe kriegt man dann 10 Minuten einfach wie so eine Concept Map, so eine erstellte Grafik, und die kann man sich angucken.
Ah, die mache ich nicht selber, sondern die bekomme ich.
Nee, die bekommt man.
Okay. Also in dem Fall haben wir die erstellt, weil ja unsere Studentin die einzige war, die diese Sprache sprach.
Genau.
Und deswegen hat sie das gemacht. Und die haben auch vorher, bevor das stattfand in den Übungen, eine globale Einführung bekommen, wie man mit solchen Grafiken umgeht und was da auf sie zukommt. Also dann so ein bisschen eine Schulung bekommen, was man damit machen könnte.
Das heißt, ich weiß dann also vorher, da kommen jetzt Leute aus der Psychologie und ich bekomme dann so eine Konzeptmap.
10 Minuten.
10 Minuten. Und was haben die Studis gemacht? Haben die sich das im Wesentlichen angeschaut? Haben die da reingemalt? Was haben die gemacht?
Die hatten also Zeit, 10 Minuten mit dieser Karte zu arbeiten, wie sie Lust haben.
Okay.
Und eine andere Gruppe hatte diese natürlich sprachlichen Texte bekommen, über diese Formalismen aus dem Mathematikskript und hat Zeit gehabt, damit einfach 10 Minuten sich das durchzulesen, zu arbeiten, wie sie wollten.
Ja.
Und dann in einer späteren Versuchsreihe haben die dann die Kombination von beidem bekommen. Und wir haben uns dafür interessiert, was passiert. Die haben jetzt einfach nur 10 Minuten Zeit und arbeiten dann ihre Mathe-Übungsserie ab. Sind die jetzt tatsächlich besser?
Ja.
Erreichen die jetzt bessere Leistungen?
Ja.
Die haben immer eine Kontrolle gehabt.
Ja.
Die Kontrolle bestand darin, dass die einfach fortwährend mit dem Formalismus gearbeitet haben.
Mhm. Mit dem normalen Mathe-Skript, was sie ja eh haben.
Okay,
ja.
Das heißt, ich habe jetzt quasi 3 Gruppen. 10 Minuten einfach nur das Skript, das normale Vorlesungsmaterial, 10 Minuten das Textbasierte, 10 Minuten... die Karte.
Genau.
Okay, und was ist dann passiert?
Ja, das Erstaunliche ist, dass die tatsächlich bessere Matheleistungen in diesen Aufgaben hatten. Also die haben tatsächlich einfach nur dieses 10 Minuten sich damit auseinandersetzen, hat dazu geführt, dass die bessere Leistungen, also höhere Punktzahl in diesen Aufgaben erzielt haben.
Bei den Karten oder beim Text oder bei beiden?
Bei beiden.
Bei beiden. Das heißt einfach nur diese andere Darreichungsform.
Ja, genau.
Das heißt, das zu transitionieren in eine natürliche Sprache oder in die Semantik einer natürlichen Sprache mit all ihren Ambiguitäten und so weiter, das hat tatsächlich ganz massiv, also der Effekt ist richtig sichtbar, ganz massiv die Leistung in diesen Aufgaben gestärkt.
Haben die dann anders geschrieben? Wurde das irgendwie nachbereitet? Haben die dann bei den Lösungen zum Beispiel auch mehr natürliche Sprache benutzt und weniger Formalismus? Oder war es einfach nur
da
so, dass
einfach...
War nicht sichtbar.
Ja, also das heißt, man hat jetzt... Also die waren nur besser.
Die waren einfach nur besser. Die hatten das irgendwie besser durchdrungen.
Und die haben ja auch den Rest dieser 90-minütigen Übung ganz normal einfach das gemacht. Was uns besonders gewundert hat, weil das ist sehr selten, dass eine so kurze Intervention solche Effekte hat.
Ja.
Also wir hatten eigentlich gehofft, dass wir es überhaupt irgendwie sehen können. Aber es war auch klar, dass wir jetzt nicht zu sehr jetzt in die Übungen reinregieren durften. Mhm. Deswegen waren wir froh, dass wir es ausprobieren konnten.
Mhm.
Und dass man mit einer so kurzen Intervention bereits so einen Effekt sieht, ist völlig irre. Also hat uns komplett umgehauen. Was noch dazu kam, ist, dass die das völlig abgelehnt haben. Also im Evaluativ Die fanden das komplett doof. Das war völlig sinnlos.
Was daran fanden die doof?
Das finde ich jetzt erstmal. Das war unmathematisch, das bringt nichts, das macht keinen Sinn, sich mit diesem Text oder diesem blöden Graphen auseinanderzusetzen. Also die haben das wirklich nicht gemocht, während sie das getan haben und nicht gespürt und nicht gemerkt, dass ihnen das enorm hilft bei der Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Das hat uns besonders überrascht, dass es so eine Diskrepanz gab zwischen. Also sie sagen, ja, wir machen das 10 Minuten, weil wir sind nett. Also MathematikerInnen sind üblicherweise in Studien sehr freundlich und sagen, ja gut, jetzt führen die halt ihre Forschung durch, dann machen wir halt da mit. Aber die haben also klar zu erkennen gegeben, dass sie davon wirklich gar nichts halten.
Das ist deshalb so interessant, weil das eine Frage beantwortet oder ein bisschen beantwortet, die ich im Hinterkopf hatte, nämlich, was für andere Gründe könnte es geben, warum die Resultate sich verbessert haben, die vielleicht gar nicht das Material selbst sind. Aber wenn die das im Prinzip doof fanden, dann...
Naja, es war ja auch ein richtiges, also so ein experimentelles Design, dass die Schlussfolgerung, dass es wirklich an der Intervention lag, ja auch zulässig ist.
Ja, klar, das ist ja der Punkt. Davon versteht ihr ja was, wie man sowas macht. Das ist ja der Unterschied zu Sachen, die ich ausprobiere. Ich mache ja einfach nur und habe keine Ahnung, wie man eine ordentliche Kontrollgruppe oder sowas hat.
Das machen wir auch oft. Aber in dem Fall haben wir Wert drauf gelegt, wirklich ein richtiges, ordentliches Kontrollgruppenexperiment durchzuführen, um das einfach frühzeitig zu trennen.
Vielleicht, was vielleicht noch interessant ist, so als Hintergrund, auch so Ideen, die dahinter stecken, dass ja die mathematische Argumentationsfähigkeit, die gefordert ist von Studierenden, ja viel größer ist, als wenn die jetzt frisch von der Schule kommen.
Ja.
Und das Abstraktionsniveau von der Schule zur Uni so stark zunimmt.
Ja, ja.
Und die Idee war, dass man eben mit diesen Methoden, mit diesen Karten, aber auch mit diesen natürlich sprachlichen Texten bei diesem Übergang helfen kann.
Ja.
Dieses steigende Abstraktionsniveau, da muss man ja erst reinfinden. Das ist ja eine Sprache, ein Formalismus, den muss man sich aneignen. Und die Idee war, dass das eben dabei helfen kann, dahin zu kommen.
Das überzeugt mich auch total. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das so spannend fände, zu gucken, wie man das fortsetzen kann. Vielleicht dann, wenn ich zum nächsten Mal die Erstis habe. Eine Frage hatte ich jetzt gerade noch im Hinterkopf, mit der Bitte um Korrektur, falls ich da jetzt total falsch liege. Aber würde das auch heißen, dass ich in meiner Lehre schon was richtig mache oder irgendwie schon unterstützend wirke, wenn ich einfach nur für den gleichen mathematischen Sachverhalt mehrere verschiedene und auch verschieden formulierte Versionen der Erklärung anbiete, wenn ich also dann das, was so an Sprache zur Verfügung steht, da auf unterschiedliche Arten nutze, mit unterschiedlicher Detaildichte auch.
Also wir haben Befunde dafür, die dafür sprechen, jetzt nicht aus dieser Studie, aber Studien zur didaktischen Redundanz, also das heißt, gerade bei schwierigen Sachen, die transitionsschwierig sind, gerade bei so Übergängen, dass mit Personen mit sehr unterschiedlichen Vorwissensarten und die haben alle irgendwie was von Mathematik vielleicht gehört, aber alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und wenn das dann aus verschiedenen Perspektiven oder auf verschiedene Art und Weise redundant angeboten wird, da haben wir schon gute Befunde, dass es leichter wird, nicht abgehängt zu werden.
Ja.
Und das insofern ist dem eigentlich schon, also muss man das auf jeden Fall unterstützen, die Sache, weil es sehr schwer ist zu antizipieren, was jemand, der nicht so ist, wie man selbst, verstehen würde.
Oh ja, ja natürlich.
unter welchen Bedingungen, und man ist in beide Richtungen überrascht, dass es jetzt plötzlich ganz schnell ging, kann genauso überraschend sein, wie dass es wirklich unglaublich träge wirkt, weil man nicht, also selbst sich nicht gut eindenken kann, an welcher Stelle dieser Knackpunkt kommt.
Genau, und das kann ja sogar bei der gleichen Person dann unterschiedlich sein, bei verschiedenen Themen.
Davon handelt dann unsere zweite Untersuchung.
Ja, ich hab so viele Fragen, ich muss sortieren, wo ich anfange. Ich finde das ja so faszinierend zu bemerken, wenn ich irgendwo ein Verständnisproblem bemerke, zum Beispiel wegen einer Antwort, die kommt, dann herauszufinden, wie lange vorher das eigentlich entstanden ist. Das ist ja normalerweise nicht in dem Moment entstanden, wo ich die Frage gestellt habe. Moment, eine weitere Frage, die ich hatte. Augenblick. Ihr habt gerade gesagt, dass ihr überrascht wart davon, dass eine so kurze Intervention dann schon recht deutliche Ergebnisse gezeigt hat. Gab es noch andere Dinge, die euch überrascht haben? Was ist noch passiert bei dieser kleinen Studie, bei diesem kleinen Experiment, was anders lief als erwartet? Hat euch zum Beispiel überrascht, dass die das doof fanden? Also, dass sie zwar freundlich kooperiert haben, aber dass sie das doof fanden? Oder was gab es noch? Was hat euch überrascht?
Den Grad der Ablehnung fand ich schon überraschend. Mhm. Also, sind wir jetzt nicht unbedingt so gewohnt. Also üblicherweise sind Leute auch schon mal neugierig oder sagen, ich verstehe zwar nicht, was hier passiert, aber trauen so einem Setting was zu.
Ja.
Also dass sie sagen, okay, da haben die sich vielleicht doch was bei gedacht oder sowas. Ich fand das jetzt nicht schlimm, aber es war irgendwie bemerkenswert, dass es da wenig Einsicht gab, dass das helfen könnte oder Neugier oder sowas.
Wie weit waren die denn schon, die Studis? Waren die so am Anfang ihres ersten Semesters oder schon etwas weiter?
Das waren Studierende insgesamt der linearen Algebra 1 und 2. Das war genau das Jahr, das wir mitgenommen haben.
Denn ich müsste man nachfragen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man von der Schule kommt und wenn man erstmal diesen Übergang so bewältigt hat und sich jetzt quasi gerade daran gewöhnt hat, dass alles sehr formal ist und dass man eben gerade nicht so die ganze Zeit mit seiner natürlichen Sprache unterwegs ist, dass dann deswegen diese Reaktion vielleicht so stark ausfällt. Das wären vielleicht Dinge, die auch noch interessant wären zu untersuchen. Aber ihr habt ja schon angedeutet, dass sich da jetzt noch andere Fragen anschließen. Was kam denn so als nächstes? Was wolltet ihr noch wissen?
Naja, die zweite Studie, da ging es dann darum, das Wissen irgendwie begehbar zu machen, also erkundbar im Raum. Und es ging ganz zentral darum, dass man eben so eine Matheaufgabe hat und dann analysiert wird wirklich, welches Vorwissen aus welchen verschiedenen mathematischen Bereichen brauche ich denn jetzt eigentlich, um diese Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Und da ging es genau darum, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass der Fehler, der Denkfehler, das Misskonzept irgendwo passiert, aber man als lehrende Person nicht weiß, wann. An welchem Punkt, bei welchem Inhalt passiert denn jetzt der Denkfehler sozusagen?
Ja.
Und da ging es genau darum, das abbildbar zu machen, diese Vorwissensstruktur, die man benötigt für so eine Matheaufgabe.
Das ist sehr interessant. Unter anderem deshalb, weil ja die Qualität der Probleme, die da vorher auftreten können, so unterschiedlich ist. Ja. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand einfach nur eine Definition vergessen hat oder sie falsch verstanden hat oder irgendwo so einen Logikfehler macht. Das sind ja völlig verschiedene Fehlerquellen. Was ist euch da eingefallen? Was habt ihr da gemacht?
Wir interessieren uns ja hauptsächlich für Misskonzepte dann in diesem Punkt, um sie zu lösen. Auch im Hinblick auf tragfähige Modelle, also Vorstellungen dazu.
Was wäre so ein typisches Misskonzept? Einfach nur für die Leute, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können?
Das kann alles Mögliche sein, was im Voraussetzungsbaum ist. Und das Problem, dass wir mit Aufgaben haben, in Aufgaben wird das ja auch getrackt, also man kommt irgendwo hin und da ist irgendwo ein Fehler.
Ja.
In der allereinfachsten Variante vermutet man das Misskonzept der Person an der Stelle, wo der Fehler passiert. Das ist aber nicht immer so, der kann früher sein.
Ja.
Also intelligente Varianten, den Aufgaben nachzuspüren, gucken dann schon, ob da nicht vorher schon was schief geht im Verständnis. Aber wenn wir mit Aufgaben arbeiten, dann haben wir nur den Range der Aufgabe. Das heißt, wir können nur, also wo die Aufgabe anfängt, da hört unsere Suche auf.
Ja.
Und ganz oft haben wir aber möglicherweise ein Misskonzept irgendwie in irgendeiner Grundlage. Also man hat irgendein Grundprinzip noch nicht wirklich richtig verstanden, sondern konnte es in einem ausgewählten Anwendungsbereich irgendwie, konnte es irgendwie überleben oder konnte mit dem Misskonzept weiterkommen.
Ja.
Und an einer Konfiguration, in einer Aufgabe, an einer Stelle klappt das nicht mehr, weil man das Misskonzept bis dorthin tradiert hat.
Ich versuche gerade irgendwie mir irgendwie Beispiele vor mein inneres Auge zu holen, wo ich vermute, dass da sowas passiert ist. Also wenn zum Beispiel jemand, manchmal liest man in Klausuren dann, wenn die Leute auch nervös sind, so ganz komische Dinge. Da versucht dann zum Beispiel jemand zu zeigen, dass eine Abbildung injektiv ist, dass es also für jedes Element im Zielbereich höchstens ein Urbild gibt. Und macht dann irgendwas und man wundert sich die ganze Zeit, was wird denn da rumgerechnet, bis man dann ganz am Ende feststellt, ach so, die Person hat einfach nicht verstanden, was eine Abbildung ist. Mhm. Und hat jetzt also so eine ganz merkwürdige Rechnung gemacht, die irgendwie drauf hinausläuft, wenn ich da zweimal dasselbe nehme und das abbilde, dann kommt halt zweimal dasselbe raus. Das sieht nur unterschiedlich aus, aber das ist ja nicht Injektivität, sondern da hat dann jemand irgendwie das Konzept einer Abbildung nicht verstanden.
Das kann sein, dass das zu spät, also sehr spät auffällt,
Genau. Wenn
man mit einem Misskonzept über Abbildungen zum Beispiel, nehmen wir das gerne, wenn man mit einem Misskonzept über Abbildungen am Anfang noch weiterkommt, weil man, genau, weil man den Fehler nicht macht, nicht machen muss,
weil er nicht sichtbar wird
und weil man trotzdem noch erfolgreich Aufgaben bewältigen kann bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann kommt ein Typ Aufgabe, für die bräuchte man die korrekte Vorstellung von Abbildungen, also oder dieses eine mehr, das man nicht zur Verfügung hat und bewältigt deswegen diese Aufgabe an dieser Stelle nicht mehr, weil schon das Misskonzept sehr weit früher liegt.
Und manchmal kann man dann im Nachhinein aber so, das ist so ein bisschen Reverse Engineering dann, dass man so ein bisschen versteht, wie der Denkfehler zustande gekommen ist und warum da jetzt diese komische Rechnung steht, nachdem man 5 Minuten drüber nachgedacht hat, was war vielleicht am Anfang das Missverständnis. Und das könnte jetzt ein Vorurteil sein, bitte korrigiert mich, aber mein Gefühl sagt mir, dass je rezeptorientierter die Studis arbeiten und je mehr Aufgaben man stellt, die so, ich sag mal so kochrezeptartig sind, desto eher kommt man dann auch mit solchen falschen Vorstellungen am Anfang noch recht weit und desto schwieriger wird es dann dem nachzuspüren, wenn die Fehler auffallen. Ist das so?
Ich kann es ganz sicher für die Psychologie unterschreiben. Wie es jetzt in der Mathematik ist, weiß ich nicht genau, aber es ist anzunehmen, dass es in einem Bereich komplexen Wissens auch genauso sein müsste.
Ich habe Inke jedenfalls auch gerade nicken sehen. Warum hast du intuitiv direkt genickt?
Naja, weil wenn ich ein Rezept anwende, dann muss ich es nicht verstanden haben. Dann muss ich es einfach nur abarbeiten, wie ich es gelernt habe, aber kann nicht variabel damit hantieren.
Aha, und das heißt, solange ich eng an dem Rezept bleibe, fällt dann auch vielleicht durch die Art, wie es aufgeschrieben, nicht auf, dass da irgendwo ein Denkfehler ist, aber man würde es merken, wenn man von dem Rezept ein bisschen abweicht. Oder das heißt, das würde mich ja dann auch, wenn ich das verstanden habe, dazu bringen, dass ich bessere Aufgaben stelle, nämlich welche, die irgendwie so graduell von so Rezepten abweichen, um quasi zu provozieren, dass sowas dann auffällt. Ist das eine gute Strategie?
Ja, und deren Lösung Hypothesen geleitet sein können. Das ist also, wenn ich explorative Aufgaben habe oder eine explorative Herangehensweise an klassische Aufgaben, dann kann es zur Tätigkeit gehören, ein Prinzip zu entdecken. Wenn ich aber versuche, ein Rezept anzuwenden, ist das verwehrt. Also das könnte schon entgegentreten.
Ja.
Und wir kennen einen Effekt in der Psychologie, dass Menschen ungerne einmal erfolgreich angewendete Rezepte oder Vergleichbares aufgeben. Also es gibt tatsächlich einen Widerstand unseres Verstandes, der einsetzt, um einmal erfolgreiche Rezepte oder auch Einzelfälle zu revidieren.
Oh, jetzt komme ich in einen Zwiespalt. Das ist total interessant. Wenn ich nämlich jetzt wieder an meine Erstis denke, dann kommen die aus der Schule, dann lernen die erstmal ganz viele neue Begriffe. Das ist wie Fremdsprache lernen. Und dann ist es am Anfang hilfreich, bei der einen oder anderen Beweisform so typische Argumente zu zeigen, nach dem Motto, hier so fängt das häufig an oder so startet häufig so ein Argument oder so findet man häufig ein Gegenbeispiel. Das ist dann nah dran am Rezept. Und auf der einen Seite denke ich dann, das kann ein sinnvolles didaktisches Instrument sein, um auch erstmal so ein bisschen Unsicherheit rauszunehmen und Orientierung zu bieten. Aber auf der anderen Seite laufe ich dann ja Gefahr, dass genau das passiert, was ihr gerade beschrieben habt. Nämlich, dass ich dann selber so ein Rezept einführe und dass es dann, wenn die Leute das einmal haben, total schwierig für die ist, das wieder loszulassen. Wie komme ich aus der Nummer denn raus?
Gar nicht.
Ach so.
Gar nicht. Also, gut. Also im Erfolgsfall wirst du dazwischen immer wägen.
Und es vielleicht also, auch thematisieren, oder? Es ist eine gute Idee,
wenn ich das mache. Wenn es zur Lernkultur gehört, dass das zu balancieren ist und das zu thematisieren und das auch bei der Anleitung abzuwägen, mal das eine, mal das andere, also sozusagen nicht in einem Prinzip zu verfallen, dann schafft man das vielleicht durch diesen Korridor zu navigieren. Zwischen der freien Exploration und der, also man muss ja auch Fertigkeiten erlernen und Herangehensweisen, die sich auch manchmal in der Eröffnungsphase vielleicht ähneln, dass man einfach die Positionen aufstellt.
Ja.
Und also ich glaube, man wird beides tun müssen und die Kunst wird tatsächlich darin bestehen, genau diesen Konflikt nicht dauerhaft zu lösen, sondern dauerhaft aufrechtzuerhalten.
Ja, und es quasi auszuhalten. Deswegen fand ich auch gerade dieses Bild mit dem Korridor sehr schön. Das werde ich irgendwie verwerten. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie wird dieses Wort, das wird jetzt bei mir hängen bleiben. Denn dann gibt es ja vielleicht so den Komfortkorridor und man sollte aber ab und zu auch mal so einen Schritt daneben treten, so ein bisschen raus und mal so links und rechts gucken. Und das muss ich dann mit meinen Studis zusammen machen, zumal ja die überwältigende Mehrheit der Studis, die da in meinen Hörsälen sitzen, Lehramtsstudis sind. Mhm. Das heißt, natürlich möchte ich die damit konfrontieren. Natürlich sollen die das mitreflektieren bei der Art und Weise, wie sie selber Mathematik lernen und drüber sprechen. Was habt ihr noch für Folgefragen gehabt, ausgehend vom ersten und dann vielleicht auch zweiten?
Naja, wir haben jetzt Projekt. Ja, also wir haben jetzt das Problem skizziert, aber wir haben das ja produktiv genutzt. Wir haben gedacht, wir haben jetzt keine Suche nach Fehlern betrieben mit unserer zweiten Studie, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben den tatsächlich versucht, alle Voraussetzungen zu antizipieren,
ja,
die zu erzählen, also in so Stationen, das ist wie so ein Museum des Vorwissens. Als eine ganze Wand lang geklebt, ja, mit grafischen Realisierungen, mit Texten, die eine gewisse Herbeiführungslogik für eine Aufgabe haben, also die auch visualisiert sind, wie sie vielleicht zueinander in Beziehung stehen, sodass man alle begehen kann.
Genau, also das heißt, wir hatten die Aufgabe, die haben wir ganz groß ausgedruckt, an die Wand gehängt, und dann haben wir ja in Kooperation mit der Mathematik, wurde diese Aufgabe analysiert. Und dann wurde geguckt, ja, was braucht man denn alles für Vorwissen? Zum Beispiel Abbildungen, Metrik, Topologie, Körper, Gruppen und so weiter. Und dann hat man also ganz groß wie so eine riesige Mindmap gehabt an der Wand, zum Beispiel zum Thema Metrik.
Ja.
Und von da aus führt dann ein Pfeil zum Thema Topologie. Und dann führt wieder ein Pfeil zu dem nächsten Thema. Und dann hat man also immer so einen Text gehabt, den man sich durchlesen kann in natürlicher Sprache. Dazu eben diese, ich sage jetzt einfach mal Mindmap.
Ja.
Und dann konnte man sich da so durchhangeln. Also man hat vorher anhand von einfachen Beispielen erklärt bekommen, wie man damit arbeitet.
Ja.
Und wie man das sich nachvollziehbar machen kann. Dann konnte man da also so durchgehen und sich den einen Text durchlesen, dann diese Linien verfolgen und zum nächsten Text und dann eben mit der Aufgabe daneben das Ausprobieren, sich durch diese Vorwissensstruktur zu hangeln und sich das nutzbar zu machen, um diese Aufgabe zu lösen.
Und was ist dann passiert? Wie sind die Leute dann damit umgegangen? Was haben die da erlebt? Wie wurde das aufbereitet?
Also es war echt spannend. Ich habe bei ganz vielen Versuchen in der Experimentalgruppe mitgemacht und man hat einerseits natürlich gesehen, dass gerade am Anfang sind wirklich die meisten schon immer zu den Karten gegangen, zu den Texten. Manche haben sie auch gleich hingesetzt und mit der Aufgabe angefangen, aber viele haben mitgemacht, also sind wirklich zu den Karten gegangen, zu den Texten gegangen. Was wir auch noch hatten, ist, dass wir sowohl die Texte als auch die Mindmaps nochmal ausgedruckt haben, dass sie auch so sich am Platz holen konnten, da markieren konnten, lesen konnten. Das wurde auch ganz viel genutzt.
Mhm.
Aber man hat wirklich gesehen, diese werden die Aufgaben, haben sich das angeguckt, dann sind sie hingegangen. Und manche haben dann wirklich konzentriert gearbeitet, haben manchmal noch so über die Schulter zu dieser riesigen Wand geguckt, um einfach sich so nochmal anzugucken. Aber andere sind auch wirklich nochmal zwischendrin aufgestanden, haben sich das eine nochmal angelesen, haben sich das nochmal angeguckt, haben sich wieder hingesetzt. Also sind da auch wirklich in Interaktion mit den Karten gegangen, mit den Texten gegangen und nochmal Sachen nachgelesen, um das zu lösen.
Das ist dann vielleicht so wie bei uns im Mathe-Treffpunkt, wenn die Leute da sitzen und Aufgaben lösen und dann zwischendurch irgendwie so an so einen Punkt kommen, wo sie denken, ach ja, stimmt. Wenn ich jetzt hier weitermachen will, dann muss ich doch nochmal die Definition für dieses Wort nachlesen. Und das wäre dann vielleicht der Moment, wo die dann aufstehen und dann zu dieser Karte hingehen und sich dann den Text durchlesen und sich erinnern, ach ja, stimmt. Oder? Kann ich mir das ungefähr so vorstellen?
Wir wissen es noch nicht.
Also die Annahme ist die, also da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist, wie du sagst, die Zugänglichkeit.
Ja.
Und die Zugänglichkeit in der Linearität eines Buchs ist eine andere, als wenn man tatsächlich diese Landkarte der Vorbedingungen richtig im Raum sieht. Das zeigt auch so ein bisschen jetzt vor der Auswertung, dass die sich zu einem guten Teil immer wieder dem Großen zugewandt haben, also tatsächlich der Repräsentation. Für uns spielt eine weitere Komponente mit rein, mit der wir uns gerade befassen, und das ist die Ästhetisierung dieser Wissensbegegnung. Das heißt, eine Ästhetisierung der Begegnung mit dem jetzt in dem Fall anderen Wissen, aber auch mit dem eigenen, ist etwas, was uns gerade insgesamt ein bisschen umtreibt. Und die Begehbarkeit, also tatsächlich Raum,
ja,
Navigierbarkeit, Begehbarkeit auch in einem räumlich-relationalen Kontext. Nicht jetzt in der Vorstellung, da kann man jetzt so abstrakt werden, wie man möchte. Aber
nee, sondern tatsächlich körperlich. Und ja, das passt zur Mathematik, weil es typisch für uns ist, ich spreche jetzt als Forscherin, dass wir am Schreibtisch sitzen oder oder vor dem Bildschirm und schreiben und da irgendwie festhängen und dass wir festhängen und dann einfach nur aufstehen und einmal den Flur lang laufen und wieder zurück. Oder aufstehen und ins Nebenbüro und guten Tag sagen und wieder zurück. Oder auf die Toilette gehen oder so. Dieses Körperliche, das spielt in unserem Forschungsalltag tatsächlich eine Rolle. Deswegen überrascht mich gar nicht, dass es Leuten geholfen hat, dass sie dann eben in dem Moment, wo sie gemerkt haben, da klemmt es, halt nicht das nächste Buch oder die nächste Internetseite sich angeschaut haben, aber sitzen geblieben sind, sondern dass es ihnen geholfen hat, sich im Raum zu bewegen, also aufzustehen oder sich wenigstens umzudrehen und woanders hinzugucken.
Ja. Also man kann sozusagen mit dem eigenen Körper zoomen.
Ja.
Ja, und man kann das große Ganze sehen und wie diese einzelnen Vorbedingungen ineinander übergehen. Man kann aber wirklich rangehen und sehen, wie die einzelnen Bedingungen in diesen Graphen miteinander korrespondieren oder sich dieser Erzählung widmen und das nochmal angucken. Das heißt, man kann wirklich graduell, kontinuierlich in die Detailstufen reingehen.
Ja.
Und in dieser Art von Repräsentation auch nochmal ganz anders, als man das in 2D, selbst in zweidimensionalen 3D-Repräsentationen, wir haben solche Software auch ausprobiert für verschiedene Sachen. Also im Kontrast dazu ist nochmal was anderes, wenn man wirklich im Raum, also wie in einem Museum, Museum des Vorwissens könnte man es auch nennen oder so, dass man sich dort bewegen kann.
Ja, ich finde das sehr schön. War das schwarz-weiß? Habt ihr Farbe benutzt? Wenn ja, welche und warum?
Die Karten, die sind farbig. Also diese Wissenslandkarten, diese Concept Maps, da hat man eben dann so Begriffe in so einer gelben Blase stehen die quasi und die sind dann eben über verschiedenfarbige Verbindungen, sind die Begriffe miteinander verbunden und das ist auch farbcodiert. Also die je röter sozusagen die Farbe ist, desto enger ist die Assoziation zwischen Begriffen, desto enger sind die verbunden.
Ja.
Und dann geht es irgendwie so ins Blaue, Hellblaue, die sind dann sozusagen loser miteinander verbunden, sag ich jetzt einfach mal.
Ah, das ist interessant. Woher kommt die Entscheidung für diese Farbgebung?
Das war mal eine Setzung am Anfang. Ich habe einfach so zwischen Rot und Blau visualisiert, wie stark die Assoziation ist.
Also die werden Topschlagen, nah dran ist warm.
So und was, ja. Ja, ist warm. Ja, genau. Also ich habe viel, viel tiefer haben wir nicht drüber nachgedacht. Es gibt zusammengefasste Karten, also die können mehrere Einheiten aggregieren. Da sind dann die Einheiten immer noch sichtbar, indem sie eigene Farben einnehmen. Mhm. Also wer dann zum Beispiel Topologie eine Farbe und die nächste Voraussetzung eine andere Farbe. Ja. Und solche Karten haben wir dort auch mitverwendet.
Und die Karten, die werden ja computerlinguistisch generiert. Das heißt jetzt nicht so, dass wir uns überlegt haben, das soll jetzt rot sein, sondern die Analyse aus der Analyse des Textes entsteht dann ja diese Karte.
Also es gibt in der natürlichen Sprache eine Mächtigkeit des Verbs. Das Verb ist die Voraussetzung dafür, wie eng Relationen oder welche Qualität von Relationen Dinge annehmen. Also es ist praktisch ein Prädikat.
Mhm. Okay, da brauche ich jetzt ein paar Beispiele. Was wären Verben, die eine sehr enge Beziehung
andeuten? Das können alle sein. Wie die im Satzbaum stehen, wird das Verb halt verschiedene Dinge binden.
Ja.
Also zum Beispiel... das Haus steht an der Straße, damit wird Haus und Straße zueinander assoziiert. Ja. Ja, also und im menschlichen Gedächtnis ist diese Assoziation auch das Mächtigste von allem. Die Qualität dieser Assoziation, die Konkretisierung der Relation und Richtung und all solche Sachen kommen erst viel später, wenn überhaupt.
Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Das heißt, es geht darum, dass Dinge mit Verben verknüpft sind und nicht um die Verben und dann noch irgendwelche Familien und was.
Da arbeiten wir auch dran gerade, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die Mechanik hinter dieser Analyse ist, wie die Verbalstruktur Konzepte bindet.
Ja.
Und das wird übertragen, also mit einer gedächtnispsychologischen Grundlage übertragen auf den Graphen. Das ist die Heuristik da drin. Das macht auch Fehler, weil man kann auch auf eine Art schreiben, das würden wir auch nicht als schönen Stil interpretieren, aber man kann auf eine Art schreiben, indem man das aushebelt. Ja. Also die Software trifft nicht zu 100%.
Ja.
Aber dafür kann sie eben mit nur einzelnen Texten arbeiten und macht damit individuelles Wissen zugänglich.
Ja. Ich hatte gerade noch eine andere Frage im Kopf. Moment, ich muss kurz überlegen. Da ging es darum, wenn ich jetzt an so ein Museum des Vorwissens denke, dann war alles, was ihr bisher beschrieben habt, visuell. So, ich gucke und ich bewege mich im Raum und ich gucke und ich gehe näher ran und ich gehe weiter weg und es gibt Farben. In Museen gibt es aber häufig auch so ein Audioguide. Habt ihr andere Kanäle noch angesprochen?
Nur zur Einführung,
oder? Ja, also, naja. Ja. Wir hatten eine Einführung. Da wird erstmal erklärt, wie geht man überhaupt mit diesen Karten um, was sieht man da überhaupt und auch so ein bisschen, wie entstehen die, dass man sich da so ein bisschen reinfühlen kann und dann auch, dass die auf Basis von diesen natürlich sprachlichen Texten generiert werden und wie man jetzt damit umgehen kann, um sich eine kleine Beispielaufgabe verständlich zu machen.
Ja.
Und dann der Mathematiker bei uns im Team, der eben mit uns kooperiert hat, der hat auch nochmal die Struktur erklärt, diese Vorwissensstruktur nochmal da so ein bisschen eingeführt, dass jetzt zum Beispiel als ein Grund Vorwissensbaum oder ein Bereich ist jetzt zum Beispiel Abbildung und als nächstes geht es dann zur Metrik und dann geht es weiter zur Topologie. Also der hat noch so ein bisschen diese Struktur eingeführt.
Ja, okay, das heißt, da gab es auch was, wo man zuhören konnte, wo man nicht nur... alles klar. Gut, denn das fände ich auch spannend, dass noch weiter zu, also noch verschiedene Kanäle irgendwie da zu
gleichzeitig nutzen. Haben wir auch gesehen, also wir hatten ja... Annika hatte ja gerade schon erzählt, dass die Versuchspersonen haben ja auch das Material ausgedruckt bekommen und wir haben auch das auch oft gesehen, dass sie dann wirklich sich Notizen gemacht haben in das Material rein. Also die haben dann sozusagen nochmal so im Kleinen auf DIN A4 nochmal die Karten gehabt und konnten da auch reinschreiben und sich Verbindungen machen und reinmalen, wie sie lustig waren.
Ja, das ist auch was gerne genutzt wird. Ich erlaube bei schriftlichen Prüfungen häufig sogenannte Spickzettel, das heißt, da dürfen die Studis dann auf einer DIN A4-Seite sich alles aufschreiben. Das darf nur handschriftlich sein, aber ansonsten ist völlig frei, wie die das machen. Und alles, was sie denken, was sie da vielleicht brauchen in der Prüfung, dürfen die sich da aufschreiben. Und es ist so interessant zu sehen, was da teilweise für Kunstwerke entstehen. Also wie mit Farbcodes, mit der optischen Gestaltung, was, wo, wie, in welcher Schrift. Größe, mit welchem Stift gemalt, rechts nach links, oben nach unten, wie auch immer, wie das gestaltet wird, das ist richtig cool. Und ich habe es auch mal gesehen, das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt, bei einem Vorlesungsskript, da hat tatsächlich eine Person ihr Vorlesungsskript so in mehreren Schichten erarbeitet. Da gab es dann einmal das, was während der Vorlesung von der Tafel abgeschrieben wurde, also was ich da angeschrieben hatte so und das wurde abgeschrieben. Dann gab es eine zweite Schicht, die entstand dadurch, dass noch mit aufgeschnappt wurde, was ich zwischendurch noch an Kommentaren gemacht habe. Dann gab es aber mindestens noch eine dritte, wenn nicht noch eine vierte Schicht, die durch das Nacharbeiten entstand. Also dadurch, dass man sich dann das Vorlesungsvideo angeguckt hat oder das Audio angehört hat oder so, sodass dann noch Sachen nachkommentiert werden konnten oder nochmal unterstrichen werden oder irgendwas nochmal farblich markiert oder so. Der absolute Hammer. Also für Studis, die so ticken, dass sie gerne so arbeiten, dass sie gerne mit der Hand wirklich schreiben und da so reinmalen und so, sind solche Werkzeuge und sind so diese Karten und so, glaube ich, großartig, weil die ja auch total stark inspiriert werden, dann für sich selber beim Nacharbeiten von Stoff das als zusätzliche Methode mit zu verwenden.
Also was grundsätzlich sehr, sehr empfehlenswert. Einfach aus dem Grund, weil man davon abkommt, von jeder Menge Nichtwissen in einen Zustand des vollendeten Wissens zu geraten, wie mit so einer Treppe, und dann ist es erreicht. Sondern indem man sich selbst gegenüber anerkennt, und da sind solche Methoden, sind ganz gut, das zu visualisieren, auch weiß ich nicht, 3 Monate später zu verstehen, was man eigentlich in der Zwischenzeit alles dazugepackt hat.
Ja.
Dass man sagt, also es geht ja hauptsächlich darum, dass ich heute eine bessere Vorstellung habe als gestern.
Ja, genau.
Und diesen Fortschritt in solchen Varianten sichtbar zu machen, ist grundsätzlich eine ganz gute Idee. Egal wie das jetzt, gibt es ja ganz verschiedene Techniken, die man einsetzen könnte. Aber wenn man sich selbst eine Versionierung zurechtlegt, die man auch noch begehen kann, das ist tatsächlich als ein Teil einer sinnvollen Strategie sehr, sehr hilfreich. Auch zur deutlichen Aufwandsreduktion vor den Prüfungen, weil man deutlich weniger repetitieren muss.
Genau, danke. Ich predige das immer. Danke, dass mir das hier bestätigt wird. Ich sage das wirklich... alle Studis, die jetzt zuhören, können das bestätigen, dass ich das wirklich in jeder Lehrveranstaltung mache. Je mehr man kontinuierlich dabei bleibt, kontinuierlich mit dem Stoff, mit den Aufgaben, sich die ganzen Sachen immer wieder anschaut, desto weniger muss man am Ende
wiederholen. Ja. Und das ist logarithmisch. Also das haben wir aus anderen Studien auch gesehen, dass tatsächlich ein weiterer Trick ist, vorzubereiten. Also das heißt vorher, also wenn man das Thema der folgenden Veranstaltung kennt, es reicht schon sehr oberflächlich.
Schon mal so ein bisschen einlesen.
Man muss noch nicht mal einlesen sein, einfach einen Überblick über das zu Erwartende bekommen. Das ist so ähnlich wie
das schreibe ich mir auf.
Das ist so ähnlich wie die Mindmap, die wir da haben. Das macht was Ähnliches mit unserem Verstand. Das schafft eine Erwartung in einer noch nicht gefüllten Wissensstruktur. Und man hat während der Veranstaltung kognitiv deutlich viel weniger zu tun, weil man bestimmte Dinge schon antizipieren kann. Und wir haben also Studien, die wir durchgeführt haben, zeigt sich auch eine irre höhere Behaltensleistung. Also im Follow-up nach einer Woche oder später sehen wir sehr, sehr viel mehr Aufrechterhalten.
Ich habe mir das direkt aufgeschrieben, weil ich das so faszinierend finde. Das heißt also, ich sollte dann in Zukunft meine Studis immer ermutigen, wenn wir uns dem Ende eines Kapitels nähern, zu sagen, erstens, das führe ich jetzt neu ein, ich glaube, das wird hoffentlich sehr beliebt sein, haben sich in der letzten Veranstaltung Studis gewünscht. Erstens, am Ende des Kapitels gibt es eine Fragerunde. Zweitens, ich empfehle Ihnen, schon mal so zu duschern, was dann im nächsten Kapitel kommt. Also schon mal so zu überfliegen, was sind so neue Wörter, die kommen.
Das ist eine dermaßende Entspannung für den Lernprozess. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja, vielen Dank.
Ich mache immer so alle paar Semester, mache ich mal eine Veranstaltung, die nenne ich immer Lernen für Faule. Also für effiziente Techniken und so weiter.
Da sollte ich mal hinkommen, einfach nur um Tipps einzusammeln, die ich dann meinen Studis weitergeben kann. Oh, liebe Studis, ich sehe eine neue Podcast-Serie kommen. Oh, das ist immer ganz gefährlich.
Ja, oder produktiv.
Wie geht es jetzt mit diesen Studien weiter? Was kommt als nächstes?
Also wir haben jetzt eine Basis, in der wir einiges darüber sagen können, was das im direkten Effekt hat in der Auseinandersetzung. Da können wir ein, zwei Sachen, das könnten wir uns mal zusammen überlegen, was wir replizieren möchten. Also dass wir da vielleicht nochmal in die direkte, konkrete Anwendung gehen. Was wir zum Beispiel noch gar nicht haben, ist eine Anwendung dessen, also jedenfalls nicht konsequent untersucht, eine Anwendung dessen, in vivo der Vorlesung, also im Bezug dazu. Ne? Also das mal zu versuchen, das könnte man mal schauen, ob man das ausprobieren möchte.
Und was wäre für euch dann interessanter? Wäre für euch interessanter, das nochmal mit so einem ersten Studienjahr zu machen, also nochmal den Jahre Algebra zum Beispiel? Oder wäre spannender, das dann in einer fortgeschrittenen Vorlesung, zum Beispiel im zweiten Studienjahr
zu machen? Ich hätte schon im Verdacht, dass das insbesondere in der Studieneingangsphase was bringt. Also was ich also in aller Bescheidenheit nicht vorhabe oder nicht glaube, dass man damit jetzt die Mathematik revolutioniert. Was ich aber durchaus glaube, ist, dass man hochschulfachdidaktisch ein Begriff, den wir noch erst auszusprechen lernen müssen.
Ja.
Wir haben oft Hochschuldidaktik, aber Hochschulfachdidaktik kommt selten vor, dass man das vielleicht nutzen kann, insbesondere für die Studieneingangsphase, um die Transition zu vereinfachen.
Ja.
Das würde ich gerne zuerst klären, weil das gerade auch im Studierende dafür begeistern und im Studium halten, könnte dort einen Beitrag leisten in den Bereichen, wo Leute vielleicht früh zweifeln.
Ja.
Und man ihnen einfach weitere Varianten zum Verstehen anbieten kann.
Ja.
Und dann kann es sein, also kann ja sein, dass wir ein Prinzip haben, das sich auch später noch lohnt. Ne?
Genau, da mit die Kobolde in meinem Kopf arbeiten da schon. Genau, ja. Das fände ich sehr spannend. Und ich bin natürlich dabei. Ich finde das extrem spannend, nochmal zu gucken, wie ist es in der Studieneingangsphase? Was davon ist tragfähig? Was lässt sich replizieren?
Und in meiner Vorstellung, also das wäre sozusagen irgendwie so eine Art Herzenswunsch, ist, strengen wir eine gemeinsame Grundlagenforschung an. Im Bereich Mathematik verstehen.
Ja.
Und klären das zuerst. Und dann können wir immer noch gucken, ob vielleicht in späteren Phasen oder vielleicht auch bei den Profis zwischendurch sozusagen eine Reformatierung hilfreich sein kann. Mhm. Aber Darüber habe ich zu wenig Kenntnisse, das weiß ich
ja, das nicht. Ja, genau. Das war sehr interessant. Ich hatte nämlich auch gerade noch die Frage im Kopf, da habe ich mir ein Lesezeichen gesetzt. Aus eurer Sicht, woran liegt es, dass wenn man so, wir bewegen uns da ja nicht so linear vorwärts, sondern wir verstehen Dinge oder wir glauben, Dinge verstanden zu haben, und dann passiert es ja auch manchmal, dass man irgendwo so gegenläuft und dann merkt, ach, Moment, nee, vor 5 Schritten war da was, das habe ich in Wirklichkeit doch noch nicht verstanden, da muss ich jetzt nochmal hin zurückgehen, das merkt man ja hoffentlich manchmal selbst. So, und wenn ich erlebe das bei mir selber und weiß, was dann in meinem Inneren passiert. Bei Studis erlebe ich aber mindestens 2 sehr unterschiedliche Reaktionen, und mich würde total interessieren, was ihr darüber denkt. Das eine ist, ach ja, cool, jetzt verstehe ich das quasi nochmal neu und noch besser und noch gründlicher. Oder so ein Frust nach dem Motto, ah, das klappt ja doch nicht und ich kann das ja doch nicht. Und dann auch ein Unwille, nochmal zurückzugehen und sich nochmal genauer damit zu beschäftigen. Was passiert da? Was ist der Unterschied? Wie gehe ich dann jeweils mit den, oder ich meine, die eine Art Studis kommt dann ja ganz gut klar, die braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung, aber bei den anderen, da würde ich ja dann gerne diesem Frust irgendwas entgegensetzen und ein anderes Angebot machen. Was denkt ihr darüber?
Zahlt es vielleicht drauf ein? Wir haben ganz oft leider, also obwohl das empirisch überhaupt nicht haltbar ist, die Annahme, Menschen seien spezifisch für irgendwas begabt. Tatsächlich ist eine Person unter 400.000 spezifisch für irgendwas begabt. Das sind aber nicht viele.
Ja.
Die allermeisten sind ungefähr äquivalent begabt für alle möglichen verschiedenen Dinge. Wir haben aber in der Kultur, und vielleicht haben da die Formalwissenschaften auch noch so ein bisschen die Nase vorn, so die Idee, dass man dazu irgendwie geboren sein muss, dass man, wir in der Familie haben ja noch nie so richtig und so weiter.
Ja, und dann kommen noch so Geniekults dazu und sowas.
Ganz genau, und das tritt uns entgegen. Und dann haben wir eine Situation, wo 5 Leute sprechen gerade nicht miteinander, aber sehen einander, wie sie auf einen Formalismus schauen. Und eine Person ist ganz entspannt und guckt verständig, und die nächste Person starrt da drauf und denkt, qua draufstarrend müsste das Wissen irgendwie diffundieren.
Ja.
Das geht aber mit einem Formalismus nicht, weil man die Komponenten verstehen muss, bevor das passieren kann. Aber wenn man in einem solchen Mindset nicht lebt, dann starrt man dorthin und erlebt sich selbst als eine Person, also ein stressvoller Moment ist das, der auch angstbezogen sein kann, oder erlebt sich selbst als eine Person, die in ihren Grundfesten nicht geeignet ist, so etwas zu verstehen.
Ah, das heißt, anstelle von, ich habe noch nicht genug gelernt, um das zu verstehen, tritt dann ein, ich bin grundsätzlich dafür nicht geeignet.
Ganz genau, das ist der riesengroße Unterschied. Wir nennen das Fähigkeit-Selbstbild. Und wie man das zuschreibt. Also wo man Erfolg oder Misserfolg auch beim Verstehen dann zuschreibt und sagt, also mir fehlen noch Dinge oder ich bin zu dumm, hoffentlich erwischt mich keiner. Letzteres ist natürlich ungünstig, wenn man nicht gerade in der Situation ist, den anderen demonstrieren zu können, dass man das ja ganz bequem keep them coming, ne? So ungefähr, dass das so klappt. Und die Leute da zu Erlebnissen zu bringen, dass sie verstehen, dass ihre eigene Anstrengung dazu beitragen kann, dass sie das danach verstehen. Das ist tatsächlich, also dass sie sagen, ich kann da was dran tun, oder ich muss noch mal verstehen, wo es eigentlich bei mir gerade klemmt, aber das für lösbar halten. Dann können die immer noch renitent sein, das ist aber gar nicht so schlimm, also in sich. Aber sie haben keine Angst mehr oder keine Fundamentalsorge zu scheitern.
Und könnte ich dann da als Lehrperson, wenn ich das bemerke, schon was dazu beitragen, indem ich mir die Person schnappe und zum Beispiel daran erinnere, dass sie ja jetzt schon ganz viele Sachen weiß, die sie am Anfang des Studiums zum Beispiel noch nicht wusste. Also so nach dem Motto, hey, das, worüber wir gerade reden, dieses noch was dazulernen, das hat ja schon mal geklappt. Das klappt dann wahrscheinlich nochmal. Könnte das sowas sein, so eine Art, ja, ich habe kein gutes Wort dafür, so eine Art Selbstwirksamkeitserinnerung oder so? Ergibt sowas Sinn?
Ja, auf jeden Fall.
Es geht auch genauso.
Ja, genau, natürlich. Also es ist eine Fachsprache, die gelernt werden muss, und man muss da reinfinden, und dass die Studierenden merken, manche Sachen weiß ich noch nicht, aber ich bin prinzipiell in der Lage, mir etwas Neues anzueignen. Es ist nicht so,
dass mir Gott gegeben oder angeboren sein muss, Mathe zu verstehen oder Formalismen zu verstehen, sondern das kann ich lernen.
Ja, das ist der, oh, danke. Denn das bringt mich zu einer Frage, bei der ich überlegt hatte, die am Anfang zu stellen, aber das passt jetzt natürlich viel besser. Was ist denn eigentlich euer eigenes Verhältnis zur Mathematik? Wie war das in der Schule oder irgendwann später, im Psychologiestudium zum Beispiel, da kommt das ja bestimmt auch, zumindest in Form von Statistik oder so, vor. Was ist euer eigenes Verhältnis zu diesem Fach? Annika, magst du anfangen?
Ganz schlechtes auf jeden Fall. Also das hat bei mir schon in der Schule, also bis zur Realschule hatte ich Spaß an Mathe und danach hat es dann bei mir aufgehört. Da habe ich einfach jeglichen Bezug und auch jegliches Interesse verloren.
Woran lag das?
Ach, also allgemein, vielleicht einerseits natürlich daran, dass ich allgemein das Interesse an Schule verloren habe, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe Spaß daran, Mathematik anderen Leuten zu erklären, aber sobald ich selber was machen musste oder selber was verstehen wollte, hatte ich einfach irgendwie keine Lust mehr drauf. Wir hatten auch eine Lehrerin, die uns da einfach nicht wirklich erreicht hat, die sich um diejenigen gekümmert hat, die Lust auf Mathe hatten, da war die total engagiert. Ja. Aber bei denjenigen, die gar keine Lust hat, die hat die dann auch hinten wegfallen lassen. Das heißt, das war dann so eine doppelt schlechte Komponente. Einerseits selber keine Lust, andererseits auch eine Lehrkraft, die dann einfach nicht es geschafft hat, irgendwie ein bisschen zu unterstützen oder zu gucken, dass andere reinkommen.
Da bist du dann hinten runtergefallen
quasi. Bin ich dann mit 3 Punkten nicht wirklich durchs Mathe-Abi gekommen.
Aber dann ja umso erstaunlicher. Ich meine, wenn ich das jetzt so höre, dann bist du ja einen ganz schönen Weg gegangen von da hierher. Jetzt sitzen wir, du bist jetzt in deiner Promotion. Mhm. Wow, ja. Hut ab für dafür.
Dankeschön. Genau, nee, das war ganz gut. Also ich habe dann Erziehungswissenschaften, Pädagogik studiert. Das heißt, ich hatte schon auch Statistik, aber jetzt nicht ganz so intensiv, wie man es im Psychologiestudium hatte.
Hast du denn da einen Zugang gefunden? Hast du es irgendwie geschafft, das abzuschütteln, dass Mathe davor dann schon mal so negativ konnotiert war?
Immer noch nicht so ganz, würde ich sagen. Also im Bachelor auf jeden Fall eigentlich gar nicht. Da hatten wir im ersten Semester Statistik-Vorlesung um 8 Uhr morgens. Das hat dazu geführt, dass ich die Multiple-Choice-Klausur irgendwie gemacht habe und Glück hatte. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Bei mir hat es dann erst im Master angefangen, wo ich dann auch wirklich mich mit Forschung auseinandergesetzt habe, wo ich dann wirklich irgendwann mal verstanden habe, ich brauche das tatsächlich und es macht tatsächlich Sinn, das auch zu können. Da hat es dann angefangen, wo ich dann auch wirklich den Nutzen für mich persönlich gesehen habe, so ein bisschen das, was dann geholfen hat tatsächlich.
Das heißt, das kam dann mit so einem konkreteren Interesse?
Ja.
Auch? Ja, es ist einhergegangen. Ja. Ja, danke schön. Und auch danke für die Offenheit. Das wird nicht gegen dich verwenden. Keine Sorge. Okay. Inka, wie war das bei dir oder wie ist es?
Also bei mir war das in der Schule leider auch so. Ich hatte Pech, ich hatte 4 Jahre lang einen Mathelehrer im Gymnasium ab der 5. Klasse, der der Überzeugung war, dass Mädchen das halt nun mal nicht verstehen können, aber das ist nicht schlimm, weil dafür können sie ja nichts, das ist ja angeboren.
Das ist ja spannend, ja.
Und wenn man halt in der 5. Klasse so anfängt, dann glaubt man das halt irgendwann.
Ja, ging das den anderen Mädchen auch so? War das dann tatsächlich also, so ein kollektives Gefühl von...
Das ist jetzt natürlich lange her, aber ich kann mich da noch dran erinnern. Ich kann mich da noch dran erinnern, wie er zum Beispiel in Geometrie dann für die Mädchen das versucht hat, irgendwie anders zu erklären, weil da braucht man ja noch andere Möglichkeiten, weil die können sich das ja schließlich nicht so gut vorstellen und so weiter. Und ich glaube schon, dass mich das da beeinflusst hat. Und im Studium hatte ich dann Glück, weil da hatte ich dann in Statistik Einführungsvorlesungen und da wurde das genau behandelt. Ich weiß noch, die Überschrift der Folie war Formelphobie, Fragezeichen, mit so einer Formel drauf. Und dann ging es nämlich genau darum, dass das nichts ist, was einem irgendwie in die Wiege gelegt ist, dass man, weiß ich nicht, weiß, was ein Summenzeichen ist, sondern dass man das halt erstmal wissen muss, dass das für etwas Bestimmtes steht. Und dass es aber was ist, was man lernen kann. Und
ja.
Über mein Studium hinweg habe ich dann gemerkt, dass es ja funktioniert, dass ich ja prinzipiell in der Lage bin, so Dinge, Statistik nachzuvollziehen und zu verstehen und mir irgendwie anzueignen. Aber ich glaube auch wirklich deswegen, weil das nochmal explizit angesprochen wurde, dass es eben Menschen gibt, die da so eine Abneigung haben, wenn sie so eine Formel sehen. Und da habe ich definitiv dazugehört.
Ja.
Und dass man da aber was dran ändern kann.
Das ist deshalb so spannend, weil so wie du es beschrieben hast, das jetzt für mich so klingt, als ob bei diesem Formelphobie-Fragezeichen eben gerade nicht thematisiert wurde, warum man vielleicht so eine Angst vor Formeln hat, sondern einfach nur, es gibt Leute, die das haben und denen kann geholfen werden. So, und jetzt gucken wir mal. Und das hast du dann ja auch erlebt bei dir selbst, dass sich die Haltung dazu verändern kann und dass man da dazulernen kann und dass es dann besser wird.
Ja, wenn ich einfach nochmal mich damit auseinandersetze, was die Zeichen und Formalismen heißen, dann kann auch ich das nachvollziehen und mir aneignen.
Ja.
Aber das, sich so als selbstwirksam zu erleben, ist natürlich eine schöne Sache.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass einige angehende Lehrer und Lehrerinnen jetzt zuhören und quasi das mitschneiden, wie wichtig das ist, dass wir in der Schule kein falsches Bild der Mathematik vermitteln, dass wir da nicht irgendwie fehlgeleitet sind, sei es jetzt, dass irgendwie das geschlechtsspezifisch unterrichtet werden muss oder dass es eben Leute gibt, die es können oder die es nicht können. Nein, da sind wir inzwischen einen großen Schritt weiter und bestimmt lernen sie, wenn sie Mathe auf Lehramt studieren, auch ganz viel darüber, wie man das anders vermitteln kann, wie man es besser vermitteln kann. Ich finde das so schade, wenn ich so Geschichten höre von Leuten, die ich kennenlerne, die ich erlebe als durchaus wissensdurstig und neugierig und klug. Und wenn ich dann sowas höre, also dass es passieren konnte überhaupt, dass man in einer früheren Lebensphase bei einem Thema so entmutigt wurde, dass man da kein Interesse hatte, dass man sich nicht irgendwie leistungsfähig gefühlt hat, das ja, macht mich einfach traurig und es ist so unnötig. Das passiert ja nicht nur bei Mathe, aber bei Mathe ist es halt das große Klischee, dass es da ständig passiert.
Es ist ja auch schlimm, wenn man es dann von der Uni auch noch hört, dass es da auch solche Fälle gibt.
Ja, absolut. Da können wir also viel daraus lernen aus solchen Geschichten. Nochmal, großes Dankeschön für die Offenheit. Pablo, wie war das bei dir?
Also auch bei mir war die Schulmathematik nichts, was mir die Mathematik näher bringen konnte. Ich war allerdings ganz gut, habe das als zusammen mit der Physik als Leistungskurs gemacht, also hatte eine gewisse Grundaffinität. Hätte ich damals schon verstanden, was die Mathematik wirklich ist, hätte ich es wahrscheinlich studiert. Also das sozusagen zu meiner Grundaffinität da. In meinem epistemologischen Modell spielt die Mathematik vielleicht zusammen mit der Philosophie. Also ich habe so ein holistisches Wissenschaftsverständnis ist für mich die Grundbedingung dafür, dass wir Welt verstehen können. Also das ist so ganz in meinem Konzept von Weltverstehen und Wissenschaft, in meiner Epistemologie drin. Ich habe im Studium, weil es mir nicht ausgeht, ich habe auch Statistik gehört und ich habe immer Rezepte gehört und das konnte ich nicht gut vertragen, weil das waren irgendwie Normen und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man nicht nur eine Norm zur Begehung, sondern auch eine Norm zur Modellierung hat, ohne zu verstehen, was sie macht. Also habe ich mich dann im Hauptstudium damals in Maßtheorie gesetzt. Das war für mich anstrengend, weil ich viele Voraussetzungen nicht hatte. Oh. Weil ich wollte einfach mal verstehen, wie das geht. Ja? Also, und das hat mir, also das. Das hat mich einerseits ziemlich gekostet, also ich habe ein ganzes Semester nur dafür geopfert, ich würde gar nicht mal sagen opfern, aber also damit habe ich die Mechanik des Schlussfolgerns verstanden.
Ja.
Im Prinzip die Logik der Forschung eben nicht mehr als Rezeptbuch oder als hohle Phrasen, sondern als tatsächlich, also ich konnte mir vorstellen, wie man Modelle bildet überhaupt. Und das hat mir die Wissenschaft erst nahegebracht. Mhm. Also, und das, ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine systematische Wissenschaft betreiben kann, ohne dass die Mathematik eine Rolle dabei spielt. Eingezahlt dazu hat für mich, dass ich bin irgendwie Doktorenkel eines recht bekannten mathematischen Psychologen. Das ist eine Fachdisziplin, die es nicht mehr so sehr gibt.
Ah.
Aber die gab es eine ganze Zeit lang und die haben sich für die Psychologie, also für diese ganz innenliegenden Dinge, ne, können wir ja erst eigentlich seit Alan Turing können wir interne Zustände beschreiben. Das hat uns auch befeuert, wenn auch indirekt über die Biologie und viele haben es vergessen. Aber trotzdem ist das gerade mit der Automatentheorie für uns ja ein wesentlicher Motor gewesen, um uns zuzutrauen, interne Zustände zu beschreiben, was wir brauchen, wenn wir nicht einfach nur Verhalten beschreiben wollen, sondern es auch erklären wollen.
Ja, ja.
Also hat die Konstruktwelt der Psychologie unglaublich beeinflusst und die Modellbildung insgesamt. Also habe ich mich diesem Feld genähert. Meine letzte Professur war eine Methodenprofessur. Ich habe Statistik gelehrt dann.
Mhm.
Und ich habe herausgefunden, dass ich den Studierenden, gerade den Skeptikerinnen und Skeptikern, besonders dann nahe komme, wenn ich die Statistik besonders mathematisch lehre. Aber eben nicht mit besonders mathematischem Rezeptbuch, sondern mit einem mit einem Grund, mit einem Theoremverständnis über das Verstehen.
Also quasi mit der geforderten Genauigkeit, aber nicht unbedingt überall mit der Abstraktheit.
Genau, also wir haben das immer wieder konkret gemacht, aber gesagt, also das Hin und Her, die Modellbildung bis hin zur Abstraktion zurückgeführt auf die Beantwortung der Frage und das konkrete Ergebnis. Das hat dann am Ende sowohl in den quantitativen als auch in den qualitativen Forschungsverfahren eigentlich erst die Tür geöffnet. Und das hab ich auch lange anders versucht und dann hat es nicht so gut geklappt und erst als ich mich das dann getraut habe. Also es ist so irgendwie sowas, Mathematik ist mindestens sowas wie die Luft zum Atmen. Also wir brauchen ein Fundament, ein Gerüst, um die Grundstruktur unserer Erkenntnis zu sortieren. Das ist ganz platt ausgedrückt, das kann man nicht viel zu sagen, aber im Prinzip kann ich mir eine nicht von der Mathematik inspirierte Epistemologie kaum vorstellen.
Ja, es ist halt so ein wunderbarer Gegenstand, um sowas zu üben wie, was ist ein ordentliches Argument, was ist eine logische Schlussfolgerung, was ist eine Erklärung im Unterschied zu einer Behauptung einfach oder so. Ich sage immer gern, das ist wie Muckibude fürs Gehirn. Man schärft, man trainiert die Denkwerkzeuge und das ist dann ja auch in völlig anderen Bereichen anwendbar, wie wir jetzt hören, nicht nur in der Mathematik selbst. Also,
und für mich ist damit tatsächlich die Mathematik, natürlich ist sie das für uns auch, aber es ist eben nicht nur rein dann die Hilfswissenschaft, die uns die Instrumente zur Verfügung stellt, das zu sortieren, sondern auch irgendwie das Grundgerüst des Verstehens überhaupt auf dieser Seite. Zur Logik, insbesondere die Axiomatik und so weiter. Und wir versuchen ja, also wenn wir gute Theorien bauen, dann bauen wir ja auch Theorien, die auch formal tragfähig sein sollen. Und wir versuchen natürlich, unsere Axiome, also diese Axiome so weit von uns fernzuhalten, wie es nur eben geht. Und je mehr wir davon in die Mathematik verschieben können und dürfen, und vielleicht am besten irgendwie ins Gesetz der großen Zahlen oder irgendwie die Verschiedenheit von 0 und 1 oder sowas, wenn uns das gelingt, dann können wir ruhiger schlafen. Ja. Unser Problem ist, also mit den Theoremen können wir empirisch umgehen, mit den Axiomen können wir das nicht. Und deswegen ist es natürlich, muss der Mathematik unsererseits natürlich auch dann mal viel aufgebürdet werden.
Ja, aber da sitzen wir dann tatsächlich genau im gleichen Boot, denn so ist es ja bei uns auch. Klar können wir die natürlichen Zahlen konstruieren, die Ganzzahlen und so weiter, aber irgendwo muss man anfangen. Man muss zumindest dann mal glauben, dass es eine unendliche Menge gibt. Ohne das wird das nichts mit den natürlichen Zahlen, den ganzen Zahlen und so weiter. Das heißt, da sind wir dann auch wieder bei den Axiomen, wo wir anfangen, der Grundlage, auf der alles steht. Und wenn man dann ordentlich gebaut hat, dann hält auch alles, aber am Ende ist es die Frage, wo fange ich unten an? Und das haben wir dann gemeinsam, wenn wir so...
Also diese Brücke zu schlagen, hat mir damals Gottlob Frege geholfen mit den Grundlagen der Arithmetik. Also das ist lang her und so weiter, aber das hat mir geholfen zu verstehen, wie diese Erkenntnisbrücken zustande kommen.
Oh, jetzt muss ich kurz Werbung machen. Kennt ihr die Graphic Novel Logic Comics? Okay, habe ich zu Hause, muss ich dann, glaube ich, einmal so rundherum ausleihen. Lohnt sich wirklich.
Oh, schön. Ja. Da freue ich mich sehr. Nee, also... Insofern habe ich ein sehr liebevolles Verhältnis zur Mathematik und freue mich natürlich über jeden Fachdialog sowieso ganz besonders, weil ich auch die ganze Zeit immer sehe, und das hat mein Doktorvater nicht anders betrieben, die ganze Zeit sehe, sobald wir dort sauber arbeiten, haben wir viel, viel weniger Schwierigkeiten, nachher zu erklären, warum es nicht funktioniert hat. Das ist ja für uns tatsächlich, das ist ja überlebenskritisch geradezu, wenn wir mit sauberer Theorie arbeiten und dann dazu passende, also das heißt, es ist ja auch eine Abbildungsthematik eigentlich, also homomorphe Abbildungen in die numerische Modellbildung und zurück hinkriegen, dann haben wir eine Schlussfolgerungsmechanik, die uns wirklich Antworten geben kann. Natürlich haben wir immer Unrecht, das ist ja klar. Wir können nicht Recht haben, aber...
Weil man will ja verstehen, wo.
Ich beneide die Mathematik um solche Dinge wie die vollständige Induktion. Wir scherzen manchmal und sagen, wir haben die vorläufig vollständige Induktion, weil wir große Stichproben haben, aber das ist natürlich Quatsch. Und deswegen können wir diese Art von Erkenntnis nicht produzieren, aber im Gegenzug kann uns das zur Bescheidenheit und zur Wachsamkeit anleiten.
Ja, das sind zwei sehr schöne Wörter in dem Kontext. Übrigens gab es mindestens einen Witz, den ChatGPT mir erzählen wollte, in der langen Version mit 3 Psychologen und einer Mathematikerin, der einfach nur gemein war. Da lief der Witz nämlich wirklich die ganze Zeit nur darauf hinaus, dass Psychologie im Prinzip nur Geschwätz ist und dass da methodisch gar nicht so ordentlich gemeint ist. Und da habe ich gesagt, nee, also das ist nicht witzig, das ist jetzt einfach nur gemein.
Aber gut, das gibt es natürlich eigentlich nahezu in jeder Wissenschaft. Also wir haben, selbst Plato hat die ganze Zeit gemeckert und gesagt, dass ihm die Sophisten immer so auf den Senkeln gehen, weil die immer irgendwie eine schnelle Wahrheit parat haben und damit immer irgendwo schneller ankommen und dass diejenigen, die sich die Mühe machen und das aufwendig ausbreiten, immer die Schwierigkeiten haben. Aber gut, dann sind wir vielleicht in guter Gesellschaft, aber letzten Endes ist es auch nicht immer nur falsch. Es gibt solche Phänomene, glaube ich, in jeder Fachdisziplin.
Genau, es gibt die Phänomene und die Wörter, die in dem Kontext wichtig sind, die sind ja schon gefallen, nämlich Demut und Wachsamkeit. Also, dass man sich quasi nicht anmaßt, etwas sagen zu können, was man in Wirklichkeit nicht sagen kann. Und dass man wachsam ist, da, wo man weiß, ja, da sind Baustellen und da können wir auch mal vorschnell sein oder da ist das Wissen vielleicht noch nicht abgesichert genug. Und darum geht es ja überall, in allen Disziplinen, das sehe ich genau wie du.
Die Anmaßung, das dürfen höchstens Erstsemester. Wenn man noch nicht viel hat, dann hat man sehr viel Wahrheit parat, weil man ja noch nicht viel scheitern kann. Und das meine ich wirklich in Ehrfurcht. Das ist super, es ist auch schön, das zu sehen und das muss man auch zulassen und nicht gleich eindämmen. Der Zweifel im positiven Sinne, das fängt ja auch an, Spaß zu machen eigentlich.
Ja.
Also eigentlich ist man doch eigentlich immer wieder froh, dass man nicht recht hatte mit seinen Annahmen, weil die Welt doch wieder kostbarer, schöner, größer und toller ist.
Jetzt sehe ich T-Shirts für unsere Erstis, da steht vorne drauf, das weiß ich alles schon und hinten drauf steht, oder?
Kriegen dann die Viertsemester.
Ach so, wenn man durch die lineare Algebra und die Analysis durch ist, dann hat man sich dann das Oder das auf oder. Der Rückseite verdient. Das ist ein sehr schöner Gedanke, da werden jetzt die Kobolde in meinem Kopf weiter quatscht. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, was immer ein gutes Zeichen ist, und schlage vor, dass wir eine Schlussrunde machen. In dieser Schlussrunde möchte ich euch nochmal fragen, womit befasst ihr euch in eurer Forschung, wenn es nicht diese Projekte sind, über die wir jetzt geredet haben, die sehr nah an der Mathematik sind. Was für andere Interessen habt ihr noch? Und keine Sorge, wenn Leute das nicht interessiert, dann können die jetzt ja abschalten. Aber mich interessiert es einfach. Ich möchte wirklich gerne wissen, woran ihr noch forscht, woran ihr noch arbeitet, außerhalb dieser Projekte, über die wir jetzt mit der Mathematik geredet haben. Vielleicht fangen wir wieder bei Annika an.
Ja, also ich bin gerade tatsächlich mit Inka eigentlich in der Forschungskooperation. Also wir machen gerade unsere Forschung sehr viel zusammen und gucken uns so ein bisschen an, wie LehrämtlerInnen, die ein bestimmtes Szenario bekommen und verschiedene Texte. Und aus den Texten sollen die sozusagen das Wissen integrieren. Also die sollen diese Texte irgendwie verbinden und daraus ein mentales Modell eigentlich schaffen. Und wir wollen das so ein bisschen versuchen abzuschätzen. Kriegen die das hin? Und wie finden wir raus, ob die das hinbekommen haben? Also wie sehen wir, ob die integriertes Wissen haben?
Aus was für Bereichen kommen diese Texte? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir sind jetzt in dem Szenario, was wir jetzt letztes Semester komplett neu entworfen haben, haben wir einen Text, der kommt eher aus der Beratung und einen Text, der kommt aus der klinischen Psychologie zu ADHS.
Aha, okay. Und was habt ihr euch da überlegt, wie ihr feststellen könnt, ob die ihr Wissen integriert haben? Was sind da so erste Ansätze? Du hast ja gerade selbst gesagt, dass das
schwierig
ist. Ja, wie nähert man sich so einer Frage? Es ist ja eine völlig andere Fachkultur als meine, deswegen finde ich das durchaus spannend. Wie geht man an sowas ran?
Ja, das ist ganz schwer. Also wir haben auf jeden Fall schon viele Probleme dabei gehabt, das festzustellen. Wir haben verschiedene, also wir haben schon eine Rating. Also für RaterInnen haben wir eine Maske gehabt, nachdem die diese Texte, die sie dann bekommen haben, raten sollten und einschätzen sollten, ob die integriert sind. Und wir hatten häufig das Problem, dass sich die RaterInnen untereinander uneinig waren. Also dass die einen haben gesagt, der Text ist integriert, die anderen haben sozusagen gesagt, der ist nicht integriert. Und wir sind jetzt dabei, eigentlich zu versuchen zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass sowas konstant gemessen werden können, ob die Texte integriert sind. Und wir sind einerseits dabei, dieses alte Rating sozusagen zu verbessern, indem wir ein ganz umfangreiches Training für die RaterInnen machen. Das ist jetzt gerade, sind wir da auch in der Auswertung, ob das funktioniert hat oder nicht. Wir haben aber auch ein neues Rating-Verfahren entwickelt, das wir jetzt aber gerade erst starten. Das heißt, da versuchen wir auch nochmal die Texte, die die Studierenden dann produziert haben, die vielleicht hoffentlich integriert sind, oder die sind nicht integriert, die behalten vielleicht integriertes Wissen, die haben wir dann nochmal in einzelne Abschnitte geteilt und gucken erstmal, ist in diesem Abschnitt jetzt ein Wissen aus dem einen Text oder aus dem anderen Text drin, und dann gleichzeitig gucken wir natürlich, und ist es richtig, was da steht, und ist es dann im Gesamten integriert. Da sind wir jetzt so ein bisschen am Rumbasteln, aber das ist noch sehr in der Mache.
Und das ist gleichzeitig, beschäftigt das eigentlich die ganze Forschungswelt in diesem Sektor, weil da international alle gerade dran rumsuchen, wie man Menschen, wie man versteht, also wie man extrahieren kann oder externalisieren kann, ob Menschen ein Wissen in sich schon aufeinander bezogen haben.
Ja, ich finde das auch gerade unheimlich spannend, zumal ich dann sofort den Gedanken hatte, wie man das in Beziehung setzt zu Vorwissen, was schon da ist. Mhm. Habt ihr das dann bei der Auswahl der Leute irgendwie berücksichtigt, oder wie findet das Eingang?
Wir haben gefragt, ob sie Vorwissen zu den Themen haben, aber jetzt noch relativ grob. Also wir haben das gemacht, wir hatten eine relativ offene Frage und haben dann gefragt, ob sie ein Seminar zu ADHS besucht haben, ein Seminar zu Beratung, ob sie selber betroffen sind, Familienmitglieder haben.
Ja, okay, damit deckt man ja schon einiges ab. Genau. Ja, verstehe.
Und auch offen lassen.
Das ist sehr interessant. Woher kam die Idee, da so zusammenzuarbeiten? Liegt das daran, dass es jetzt gerade so ein sehr aktuelles Thema ist, oder wie seid ihr darauf gekommen?
Also wir haben im Arbeitsbereich haben wir dazu so einen Workshop gemacht in einer Runde. Und ich hatte mich damit vorher auch schon befasst und bin da eingestiegen in dem Bereich, weil es für uns total interessant ist, weil Lehramtsstudierende ja verschiedene Fächer im Prinzip studieren, aber später im Beruf das integriert anwenden müssen.
Ja.
Zum Beispiel im Unterricht zu planen, Entscheidungen zu treffen und sich irgendwie zu verhalten im Unterricht. Und so, zwar so, dass es möglichst nicht schädlich ist, sondern irgendwie förderlich. Und das ist eben, dieses integrierte Wissen anwenden zu können, ist ein ganz zentraler Punkt von der professionellen Kompetenz von Lehramtsstudierenden oder auch von späteren Lehrern.
Ja.
Und wir haben da im Arbeitsbereich diesen Workshop so gemacht, und da ist dann für uns die Idee entstanden, dass wir da gerne kooperieren wollen.
Also grundlegend, und das ist auch kein deutsches Phänomen, ist in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern gehen eigentlich alle Länder so vor. Die trainieren die in Fachdidaktik und in verschiedenen Grundlagen und in den Fachwissenschaften. Mhm. Und das Komplexeste, die schwierigste Tätigkeit, diese Dinge nachher aufeinander zu beziehen, miteinander vereinbar zu machen, dafür haben wir weder ein Curriculum noch irgendeine Stelle im Austausch.
Nee, genau, man erwartet, dass es dann so nebenbei passiert im Referendariat oder
genau,
so.
Und im Referendariat kriegen die ja was anderes zu hören.
Ja.
Da kriegen die, also nicht immer, aber ganz oft zu hören, jetzt vergesst den ganzen Quatsch, den ihr da an der Universität wir zeigen euch jetzt mal, wie das so richtig
geht. Genau, hier kommt die Praxis.
Und ich meine, wie uns das gruseln würde, wenn man das in der Chirurgie so machte. Also, und das sage ich eingedenk dessen, dass Chirurginnen und Chirurgen in den 60er Jahren durchaus Menschenleben gerettet haben, aber wir würden nicht wollen, dass das Wissen aus den 1960er Jahren maßgeblich ist für das, was in den Kliniken oder Notaufnahmen heute passiert.
Ja.
Das hätten wir gerne auf neuerem Stand. Aber diese Art, da ranzugehen, also das zu negieren und zu sagen, und jetzt zeigen wir aus guter Praxis, wie es geht, tradiert, und das können wir auch sehen, wir haben so 60 Jahre, bis unsere Forschungsergebnisse in die Schulen gehen.
Wow,
das ist ungefähr
das ist eine sehr lange Zeit.
Das ist die Latenz, und man kann auch erklären, wie das zustande kommt. Und man braucht im Prinzip so zwei Generationenwechsel, bis sich neue Sachen dann qua neuer Generation da so langsam umsetzen. Und insofern ist das ein ganz kritisches Phänomen, weil es keinen Zeitpunkt gibt, wo man diese Bereiche konstruktiv aufeinander bezogen zusammenbringen kann.
Ja.
Und da wir psychologisch annehmen können und nach unseren ersten Studien jetzt sowieso etwas mehr noch, dass das tatsächlich etwas ist, was misslingt, wenn man es nicht anleitet, wie jede komplexe Fähigkeit, wenn das nicht irgendwie koordiniert passiert, ist das für uns ein wichtiges Thema insgesamt geworden und auch international. Wir haben auch Kooperationen an verschiedenen Stellen, insbesondere an der Uni Bremen ist noch ein Kollege, der das ganz toll vorantreibt und so weiter. Also da sind wir auch im Gespräch und haben gesagt, dem müssen wir uns eigentlich stellen. Und in Konsequenz müssen wir uns dem dann auch in der LehrerInnen-Ausbildung stellen. Ne? Also müssen wir uns dem dann widmen.
Und entgegen dem Zeitgeist, dass wir ja gerade Lehrer und Lehrerinnen brauchen an den Schulen, deswegen eigentlich alle darüber reden, wie wir die noch viel schneller dahin bekommen, da wird das Spannungsverhältnis ja jetzt noch deutlicher. Woran merkt man, dass es schief läuft? Du hast gerade gesagt, es wird dann sehr schnell deutlich, dass wenn man das nicht anleitet, dass das dann schief geht. Was sind so typische Momente, in denen das dann knirscht und wo man merkt, das läuft nicht zusammen?
Also wir sehen es in der Unterrichtsbewältigung. Lehrerinnen und Lehrer sind einerseits so und so gut, das zu machen. Und wir interessieren uns in der Unterrichtsforschung, also wir selbst betreiben kaum Unterrichtsforschung, aber die Unterrichtsforschung interessiert sich dafür dann, an welchen Stellen das schief geht. Also das heißt, wo tatsächlich nach guter empirischer oder evidenzbasierter Grundlage Fehlentscheidungen getroffen werden. Das kann man in Videoanalysen dann auch sehen und sagen, dass hier hätte man eigentlich, also mit besserem Wissen hätte man hier anders vorgehen können.
Ach so, das heißt, es sind ganz konkrete Situationen im Klassenraum, wo man dann in der Videoanalyse sieht, hier, da lief was schief, da kann man genau sehen, jetzt diese Reaktion.
Und das kann man nicht in jeder Situation, aber wir haben natürlich, weil wir auch die Phänomene zu unterschiedlichem Grad erforscht haben, wir suchen uns für diese Anwendungen oder Forschungsanwendungen natürlich diejenigen raus, die besonders geklärt sind, wo wir dann ziemliche Sicherheit darüber haben, was dann ungünstigeres oder günstigeres Verhalten ist. Und dann sieht man, da passieren schon maßgebliche Fehler, die insbesondere also viel mit so Fehlannahmen oder Blindspots zu tun haben. Mhm. Dann gibt es eine recht aufwendige Forschung zu subjektiven Theorien von Lehrerinnen und Lehrern, die in der Berufspraxis sind, was die glauben, was gute Entscheidungen und gutes Unterrichten ist. Und da fällt vor allem über die Jahre immer eine Sache auf, dass die auf ein und dasselbe Phänomen sehr unterschiedlich reagieren, das wäre oder sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen treffen. Das wäre nicht für sich genommen schlimm, aber das sind oft solche, die sich diametral widersprechen. Mhm. Und dass man eben sagen kann, also das kann nicht beides stimmen.
Ja.
Und die behaken sich dann höchstens, wenn man die konfrontiert, höchstens noch auf Meinungsebene, aber es ist nicht mehr klärbar.
Ja, ja.
Und das oft in Bereichen, die empirisch eigentlich längst geklärt sind.
Das ist ja interessant.
Also wir entwickeln da nicht automatisch eine Fachexpertise, die...
Die machen das aus dem Bauch raus.
Dann. Genau, und das, was passiert ist, dass die ganz gut Unterricht starten können, stattfinden lassen können und beenden können, ohne dass irgendwie jemand aus dem Fenster springt und solche Sachen und so weiter. Ja. Und da passiert auch ganz viel Gutes. Also es ist nicht so, dass alles schief geht. Aber es gibt ganz viele ganz fundamentale Blindspots und wir interessieren uns in der Psychologie natürlich für die, die systematisch bestimmte Gruppen benachteiligen.
Ja,
also bestimmte Arten anregbar, also motivierbar zu sein, versus der Einstellung, naja, jeden kann man ja eh nicht erreichen und so weiter. Also gibt es jede Menge weitere Phänomene. Und das ist Anlass eigentlich für eine fortwährende Akademisierung dieser Entscheidungen, weil es eben doch ein komplexer, ein Beruf ist mit komplexen Problemlösen.
Genau, und es ist ja dann nicht nur, dass ich als angehende Lehrerin dann lernen möchte, was ist der Stand der Forschung, was sind da gute Entscheidungen. Ich muss es ja auch üben.
Ja.
Es geht ja nicht nur darum, dass ich das irgendwie theoretisch so erfasse. Ja.
Und das ist vielleicht ein zweiter Punkt, also neben einigen anderen Sachen, die wir am Arbeitsbereich gerade verfolgen, ist dann dieser Schlussfolgerungsmoment. Also in dem Moment, wo eine dynamische, nicht vorbereitete Entscheidung getroffen werden muss.
Ja.
Wenn wir das hier in unseren Seminaren machen, dann können wir so einen Fall ausrollen und haben 20 Minuten Zeit, darüber in Ruhe zu reflektieren. Oder jemand schreibt eine Hausarbeit und hat 3 Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Im Unterricht haben wir vielleicht eine halbe Sekunde. Das heißt, die Schlussfolgerungszeiträume sind sehr, sehr gedrängt. Hm. Wir wissen aus anderen Bereichen, gut untersucht ist das bei Chirurginnen, bei Fluglotsen, aber bei Lehrerinnen und Lehrern ist es nicht untersucht.
Wie faszinierend.
Und das ist eine sehr vergleichbare Anforderung, weil wir haben ja irgendwie in einer Lernerin, da wirken so 4000 latent verknüpfte Variablen, das ist echt komplex, also komplexer als ein Kraftwerk. Und die haben ja selten mit einer Person zu tun, sondern mit vielen.
Genau, und dann über einen Tag nochmal mit mehr, nicht nur
und die das ist eine Klasse. Unglaubliche Verarbeitungskomplexität, wenn wir die Anforderung der LernerInnenzentrierung mit dazu packen. Und das braucht, das ist im Moment unsere Hypothese, aber da müssen wir erst die Grundlagenforschung für stemmen und vorbereiten gerade, da brauchen wir einen Einblick, wie wir das fördern können, dass aus den akademischen Entscheidungen, die wir so trainieren, die lange Zeit haben, dass wir daraus auch noch kurze Entscheidungen machen. Das ist ein zusätzliches Problem neben der Wissensintegration. Vielleicht hängen sie am Ende sogar zusammen, wo wir das Wissen so fluide machen müssen, dass es in einer dynamischen Unterrichtssituation sofort anwendbar ist.
Genau.
Und im Gegenzug erzeugt das vielleicht einen Praxisschock, weil man sagt, jetzt habe ich diese 20 Minuten nicht mehr. Das ist ja komplett sinnlos, wie ich bislang darüber nachgedacht habe.
Nee,
ist nicht. Und das liegt ja nicht an einem möglicherweise fehlerhaften oder zu theoretischen Wissen, was man da hat, sondern man hat die Fähigkeit nicht, das so schnell auszurollen.
Genau, aber das kann man ja üben. Das ist so, als wenn man ein Instrument lernt oder eine Tanztechnik und dann irgendwann improvisiert man. Ja. Dann denkt man nicht mehr bewusst über die Technik nach, sondern es passiert einfach. Genauso stelle ich mir das vor. Und wir müssen das jetzt langsam beenden, weil ich noch so viele Anschlussfragen habe. Insbesondere deshalb, weil ich jetzt das Gefühl habe, hier in so einem Kreis zu sitzen, wo ich durch ganz viele Nachfragen selbst zu einer besseren Lehrperson werde. Wir haben hier so viele Themen gestreift, die eben nicht nur unsere angehenden Lehrer und Lehrerinnen dann beschäftigen, sondern auch mich im Hörsaal, jedes Mal, wenn ich eine Mathevorlesung halte. Danke für diese unglaublich interessanten Einsichten. Wir müssen auf jeden Fall noch weiterreden später darüber, wie das jetzt mit den Projekten mit der Mathematik weitergeht. Wie wir
also
dann noch
das ist im Moment unsere Hoffnung, dass wir da zusammenkommen können und gemeinsam Projekte stemmen können, um das etwas mehr zu beleuchten.
Auf jeden Fall. Das muss fortgesetzt werden. Wir können das später noch vertiefen, wie genau. Aber für den Moment glaube ich, dass das vielleicht ein ganz guter Moment ist, um hier den Podcast erstmal zu schließen, denn wer weiß, wie lange die Leute uns jetzt schon zugehört haben. Großes Dankeschön an euch drei, Pablo, Annika, Inka, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch jetzt so viel Zeit genommen habt hier für mich, für meine ganzen Fragen. Das war eine sehr spannende Podcast-Folge. Liebe Leute, ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. Wenn es Rückfragen gibt, dann wie immer gerne an mich und ich kann die dann auch gerne weiterverteilen an Menschen, die mehr davon verstehen als ich. Und wir verabschieden uns erstmal, oder? Wir sagen Tschüss.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Bis bald. Tschüss.